Wein und Bier, vergessen, lässt die Welt, Geld und Arbeit, macht Leben oft schwer.
Und damit herzlich willkommen zur wahren 130. Ausgabe des Gadgetfunk. Das war Marians Haiku. Nicht Heikos Haiku, sondern Marians Haiku. Zum ersten Mal Applaus, Klatsch, Welturaufführung. Marians Haiku. Ach Gott, ihr macht mich fertig mit euren Namen. Und damit gebe ich zu dem Mann, der von aller Welten Orten mit uns podcasten tut. Aus Wien hat er schon gepodcastet, aus Burgau und Mainz sowieso. Letzte Woche aus Karlsruhe und diese Woche aus dem 22. Stock mit Panorama auf die Metropole.
Cool. Schönen Abend, schönen guten Abend.
Ja,
das lecker Kölsch, ja, schmeckt auch am 22. Stock in der Luxemburger Straße 124. Die letzte große Bausünde mit über 40 Stockwerken, die Köln noch in der Innenstadt zu bieten hat. Und live und direkt, wir sind dabei. Also Augen auf beim Airbnb kriegen, ja. Nicht, dass ihr euch beim Besuch, Erstbesuch vorkommt, wie in dem schlechten Outtakes von Four Blocks. Ja. Schönen guten Abend, Erin. Es ist mir eine Freude. Ja, keine Kosten und Mühen gescheut, auch aus dem Bunker hier heute Abend mit euch aufzunehmen.
Naja, solange das WLAN, man sagt, das ist ja auch so blöd, gell? Man sagt immer, solange es da WLAN gibt, aber WLAN ist eigentlich bloß das Nebenprodukt. Solange es da ein Internet gibt, muss es natürlich heißen. Und damit haben wir auch schon die Überleitung vom 22. Stock ins Parterre. Der Mann, der so viel unnützes Wissen mit sich rumträgt wie wenig andere. Marian, wie geht's dir?
Ja, einen wunderschönen guten Abend hier aus dem wunderschönen Recklinghausen. Ich grüße euch ganz herzlich und natürlich auch schöne Grüße nach Kölle.
Ja, lieber
Heiko.
Junge, also zwei Tage hier und schon wieder Schnauze voll. Ja, man muss erstmal mit der Gepflogenheit hier klarkommen von diesen Kölscher Leuten.
Ja, das ist halt alles ein bisschen, ne, freundlicher, ein bisschen männlicher.
Ja, männlich. Aus der Zeit gefallen, könnte man auch sagen.
Ich bin noch ganz, ganz nervös wegen meinem ersten selbstgeschriebenen Haiku.
Ich wollte dich gerade fragen, wie es dir dabei ging und der Vortrag selber. Da ist mir noch kurz gerade eben eingefallen, wir müssen noch irgendwie eine Rückschleife bilden, weil es ist ja toll, wenn ich euch, also ich muss mich jetzt selber natürlich auch noch vorstellen, der Mann im vierten Stock in Old Mill Valley, der Carsten ist nämlich auch dabei und nicht nur der Heiko.
Oh ja, sorry, dass wir dich wieder haben unter den Tisch fallen lassen.
Merkst schon gar nicht mehr.
Aus Oaktown. Ja.
Merkst schon gar nicht, wie unfassbar unhöflich ihr eigentlich seid.
Aber das macht man doch sowieso jetzt so neuerdings so, dass man das dann erst nochmal später nochmal wiederholt, wer denn überhaupt dabei ist heute.
Ich bin ja froh, dass Carsten nicht sagt, er hätte in Marburg studiert, ja, auch wenn viele von den Hörern das nicht wissen.
Nee, in Weinstephan. Vielleicht sollte ich den Gag bringen.
In Weinstephan. Steffen.
Ja.
Ein echtes Bierstudium, oder was?
Nein, ich habe zwei. Das sind die wenigsten. Ich habe zwei Semester Technologie und Biotechnologie der Lebensmittel studiert.
In Weinstephan, echt?
In Weinstephan.
Wow, das wusste ich bis eben auch nicht, Carsten. Da schauen sie ganz neue Seiten auf, ja?
Ja, ich muss an meiner extrovertierten Seite arbeiten. Ich merke es immer mehr, das wird immer klarer.
Aber wo sonst soll ein Bierkonnoisseur wie du studieren?
Technologie und Biotechnologie der Lebensmittel.
Ja, aber Technologie der Lebensmittel hört sich ja fast an wie, ich mache Bier.
Ja, richtig.
Die Brauer waren auch tatsächlich im Grundstudium fast komplett mit dabei.
Siehste?
Ja.
Habe ich doch gesagt.
Aber ich war Technologie und Biotechnologie der Lebensmittel.
Wir fragen ja nicht, wann es zwei Semester waren, aber.
Ja. Du hattest halt, wenn du fertig studiert hättest, wärst du halt derjenige gewesen, der das fertige Bier im Labor probiert hätte.
Nein, ich hätte Bier-Goodies machen können damit wahrscheinlich. Oh, Goodies kennen wir da. Bierbonbons. Klingt doch Alliteration.
Geil.
Alle wow. Arsch. Mhm. Das Bierbonbon ist quasi so die Süßigkeit für den Student in Weinstephan, wie der Rosenkranz das Festivalbändchen für den Eichstätter ist, ja?
Für den Eichstätter Open Air Besucher, ja, genau.
Zu Pfingsten gab es einen Open Air Gottesdienst.
Ich weiß gar nicht, ob sich da Priester hoch verirrt haben, aber vielleicht kommen wir da ja später noch dazu. Mal gucken, wo die Shownotes uns hintreiben tun.
Ja, tun.
Jetzt haben wir uns auf jeden Fall vorgestellt. Jetzt wisst ihr, wer wir sind und woran ihr seid, wenn ihr diesen Podcast hört. Ja, genau. Das
jedenfalls theoretisch.
Damit wärt ihr schon uns gegenüber stark im Vorteil.
Ich bin froh, wenn ich morgens weiß, wo in welcher Stadt ich gerade aufwache.
Ja, du übertreibst es gerade wieder so ein bisschen, aber mein, da kommst du
back,
auch wieder.
Back to Basics, ja, ich bin es einfach nicht mehr gewohnt. Aber sei es drum, ja, ich war ja so verwirrt, an einem Feiertag irgendwie zu einer Messe loszufahren, dass ich doch konkret und krass die Keynote vergessen habe gestern Abend.
Ich musste dafür nicht mal wegfahren. Marian hat mir irgendwann mal eine Textnachricht geschickt und ich so, wow, fuck, ist ja heute. Das ist ja der Tag, da wo die Bestellungen neu definiert werden müssen. Ich habe es auch komplett verbarzelt. Für mich war Sonntag, gestern den ganzen Tag Sonntag.
Ja, ja, alles gut. Wobei ich ja ganz ehrlich die Nachricht, die ich dir geschickt habe, das hätte auch gereicht, wenn man zu dem Zeitpunkt eingeschaltet hätte, sage ich mal ganz ehrlich.
Nee, weil danach habe ich eingeschaltet und da kam bloß Gähn. Da waren wir ja dann schon mitten im Software-Thema drin.
Ja, genau. Und davor eigentlich auch. Also du hast dann einfach nur 5 Minuten zu spät angemacht und
wir reden natürlich, Fabian, erzähl doch mal, wovon wir reden, bevor wir hier Meta werden.
Wir reden von der Worldwide Developer Conference, die gerade parallel zu unserer Aufnahme online in Cupertino am Start ist, weltweit. Ja, die läuft die ganze Woche.
Ach so, noch. Ich dachte, für mich ist ja nur die Keynote entscheidend. Sollen die doch developen, genau, was sie wollen?
Das war die Eröffnungskeynote am gestrigen Abend, unsere Ortszeit 19 Uhr, deren Ortszeit 10 Uhr vormittags, und das war die Eröffnung der Worldwide Developer Conference und ja, wir haben natürlich ganz stark damit gerechnet, dass ein bisschen neue Hardware für die Developer kommt, weil es ist über ein Jahr her, dass die erste M1-Hardware vorgestellt wurde für Developer. Ne?
M1 ist der neue Prozessor, das sagen wir mal.
Genau, genau.
Für die nicht ganz so tief drinnen. Der Apple-eigene, ultra geile Prozessor.
Sollen wir direkt in diese interessanten 5 Minuten einsteigen?
Ja, jetzt sind wir ja schon dorthin. Jetzt ziehen wir durch, jetzt liefern wir mal.
Ah, okay. Es war geschlagen eine Minute 45 oder 46 der Keynote und ich war schon fast am Einschlafen und auf einmal ging's zum Thema Hardware und unser lieber Hardware-Mensch mit dem tollen Akzent, ich vergesse mal seinen Namen.
Ron Federico, so ähnlich.
Nee, das ist Craig Federighi. Das ist der
Das ist der Friseur.
Obermacker. Genau, richtig.
Der mit der guten Frisur.
Ich habe jetzt echt den Namen vergessen, ist ja auch egal. Ist jedenfalls, egal. Der kam und nennen hat natürlich Alfred. Erstmal ein bisschen was, bisschen, bitte?
Nennen wir ihn Alfred.
Alfred, genau. Und er hat natürlich erstmal ein bisschen was zum M1-Prozessor erzählt und bla bla bla, wie erfolgreich und die Architektur und hast du nicht gesehen. Und hat dann natürlich auch quasi die Evolution des Prozessors vorgestellt. Kommen wir gleich noch zu. Aber dahin ging natürlich der Bogen, dahin zu so einer Evolution eines Prozessors gehört natürlich auch ein neues Gerät.
Oh, welch goldene Brücke.
Da, ja.
Da auf die Idee, und auf die Überleitung könnten wir auch mal kommen hier. Ne? So wortgewandt.
Weiße Menschen hätten auch gesagt, nach M1 könnte vielleicht ja M2 kommen.
M2 kommen, ja, will ich aber gleich was zu sagen. Weil das Ding, was dann nämlich gezeigt wurde, das neue MacBook Air, das hat mich tatsächlich dann in dem Moment geflasht. Komplett. Weil damit habe ich nicht gerechnet. Habe ich wirklich nicht gerechnet.
Das neue Air kommt, echt?
Nein, nicht, dass es so neu wird.
Du meinst, dass so viel brachiale Neuigkeiten mitverwurstet wurden?
echt, ja genau, weil das ist wirklich ein komplett neu entwickeltes Gerät.
Ja, ich war ja neu. Entsetzt, weil ich kann die neuen Geräte dann gar nicht mehr als Türstopper oder Türkeil benutzen, ja.
Richtig, genau. Weil das war ja ein absolutes Unique Design Punkt.
Das war schon fast ikonisch, ja.
Richtig, genau. Ne? Also dass dieses Keildesign verschwunden ist aus dem Air, das ist wirklich revolutionär, muss man schon so sagen. Gut, für Apple.
Dafür haben sie halt durchgehend sehr flach gebaut jetzt, ne? Was der neuen Architektur auch ein bisschen geschuldet ist. Und das Keildesign, liebe Hörerschaft, muss man auch fairerweise sagen, ist der dicke Part an dem doch sehr dünnen MacBook Air war immer dem Intel-Chip geschuldet, da der ein bisschen Kühlung gebraucht hat in der Vergangenheit. Und das ist halt jetzt einfach mit der neuen Chip-Generation, die Apple selbst entwickelt hat, mit den Silicon-Chips, einfach obsolet. Ja? Du brauchst keine große Kühlung mehr bei der ganzen Geschichte.
Was sie halt vorher hatten bei der Keilform war natürlich, dass du quasi weniger Bauraum für Batterien hattest. Ne? Die Batterien sind nach hinten gerutscht, vorne war nichts drin, da hattest du quasi ungenutzten leeren Raum. Und den haben sie jetzt quasi dadurch, dass es komplett flach ist und nur noch, was ist das Ding jetzt hoch? 11 Millimeter insgesamt?
Komplett, also, ja. Knapp mehr als Millimeter, also nicht
zugeklappt. Ja, genau. Ne, das ist wirklich, das ist sowas von flach, das Teil. 1,2 Kilogramm.
Das hört sich erstmal schwerer an, ist ungefähr, ne, so ein 12 Tafeln Milka-Schokolade im Vergleich, ist aber im Gegensatz zu einem MBP, also MacBook Pro, immer noch ein Leichtgewicht, ne?
Ja, auch gegenüber.
Oder gegenüber einem großen iPad, ja.
Ja, oder jedes andere Sub-Notebook von jedem anderen Hersteller. Das ist 1,2 Kilogramm, ist ein neues Benchmark. Das LG Gram war das leichteste bisher mit 1,35 oder so. Und jetzt sind wir bei 1,2. Also das ist schon echt geil. Wirklich revolutionär. Der MagSafe-Anschluss ist auch beim Air zurück. Womit ich nicht gerechnet habe.
Oh doch, das ist der logische Schluss mit der neuen Bauform. Mhm. Ja, haben sie es gemacht, sehr cool. Hat Carsten vollkommen recht.
Aber da habe ich nicht mit gerechnet, dass das jetzt schon im Air kommt. Ich habe gedacht, das kommt dann irgendwie mit einem neuen Design nächstes Jahr.
Die
Trouncy
was.
Die Gruppe.
Also der Alphabet, ich sag's dir ja nur, ne?
Ja. Und dass der den Herr Koch bewegen konnte, das durchzusetzen, ist unglaublich.
Richtig nice Full-HD-Webcam.
Oh ja, 1080p. Das ist auch ein Novum in den letzten Dekaden bei Apple MacBooks, denn die Cam war immer kacke gewesen.
Bei den günstigen, gell?
Besonders halt gerade bei Air und dem kleinen Pro und hast du nicht gesehen.
Das fühlt sich, denke ich, durch die Generation jetzt durchziehen, denn analog zum, ohne jetzt vorgreifen zu wollen, aber analog zum neuen Air ist ja auch ein M2 MacBook Pro 13 Zoll noch vorgestellt worden, was natürlich das gleiche Upgrade empfangen hat, was die Kamera angeht.
Nein, hat es nicht.
Was?
Nein, hat es nicht. Das ist ja genau das
Falsche gewesen.
Hast du, oder die haben falsch berichtet. Also tatsächlich ist das neue 13 Zoll MacBook Pro nach wie vor das alte 13 Zoll.
Oh, Skandal.
Pro. Ne? Es hat wirklich nur den neuen CPU bekommen, aber mehr nicht. Das Ding hat weder MagSafe noch
das
sonst
irgendwas.
Das
verstehe ich erstmal gar nicht, aber gut, du musst auch nichts verstehen bei der ganzen Geschichte.
Das muss man nicht verstehen, aber das ist eigentlich auch das, was ich beim Air erwartet hatte. Weißt du?
Genau,
bei dem 13 Zoll MacBook Pro gemacht haben, ist eigentlich genau das, was ich beim Air erwartet habe, weil für ein neues Design war es eigentlich noch zu früh, wenn man jetzt so die Apple-Historie
betrachtet. Ja, aber, vom Air-Housing her waren die jetzt ja sehr konstant gewesen die letzten Jahre. Da gab es ja wenig Änderungen. Ja. Von daher war da ein Update schon mal fällig. Aber ich hätte schwören können, gelesen zu haben, dass sie die gleiche Kamera jetzt auch in das neue 13 Zoll gepackt haben.
Nee, haben sie nicht.
Das ist natürlich sehr...
Du hast ja da keinen Notch, du hast ja den Platz nicht.
Ach so, ja, jetzt. Ja.
Mhm. Ne? Weil du hast ja nach wie vor nur das kleine 13:16:10 Display da drin, wo du halt beim...
Das kleine.
Ja, ist ja klein mittlerweile. Ja. Wenn du im Air hast, so ein 13,6 Zoll.
Das ist halt auch cool.
Ja, also
es gibt eigentlich keinen Grund,
Format.
Dieses MacBook sich zu holen?
Also
nein, gibt es nicht mehr.
Auch wenn es ein bisschen teurer geworden ist jetzt, das MacBook Air M2 im Gegensatz zum M1, es ist immer noch Preis-Leistung, das, was du eigentlich ausgeben möchtest.
Das ist der Knaller. Ich hatte es gestern Abend schon,
ja.
Ich hatte es gestern Abend schon zu Carsten gesagt, das ist mein nächstes Privates.
Punkt. Ja, macht Sinn.
Also das ist, ich benutze ja nach wie vor, der eine oder andere, der uns länger schon hört und vor meiner Pause uns gehört hat, der weiß, dass ich nach wie vor noch im Alltag ein 2012er MacBook Pro benutze, privat, und dann immer noch sehr zufrieden mit bin. Aber jetzt halt dann nach 10 Jahren das Gerät halt doch dann mal irgendwann mal einen Austausch braucht. Ne? Mhm. Und die Entscheidung ist gestern ganz spontan noch während der Keynote gefallen.
Das glaube ich.
Ich glaube, die Entscheidung ist auf ganz, ganz vielen Tischen gefallen. Also ich es muss jetzt jeder halt beten, dass er bei einem der ersten Container dabei ist, weil sonst wird sich das mit der Lieferung und der Verfügbarkeit ziemlich weit ins Richtung Jahresende hinziehen, fürchte ich.
Carsten, das wäre bei mir nicht schlimm, weil durch den ganzen Umzug und die ganze Kohle, die hier draufgegangen ist für die Bude, muss ich sowieso tatsächlich jetzt erstmal noch ein bisschen warten.
Talking about money, genau. Also das neue MacBook Air mit dem neuen M2 CPU-Chip geht los bei 1500 Euro.
Mhm.
Ist damit, was kostet das RM1? Das waren aber auch
Das kriegst du ja nach wie vor noch für 999 Euro dann jetzt. Beziehungsweise ja, im Moment noch nicht, aber es soll dann künftig noch
immer auf die Konfiguration werden. An, aber ja, genau.
Ne? Also im Moment kostet es, glaube ich, noch 1200 Euro, das RM1, weil du das M2 ja noch nicht bestellen kannst.
Ja.
1199, richtig.
1199, genau.
Mit 256er, das muss man immer dazu sagen, weil der Unterschied ist ja wirklich bloß in Speicher und Festplatte. 8 GB Exakt. RAM und 256 SSD-Speicher.
Ja.
1199 und für 1499 geht's los bei dem
M2 mit 8 GB und 256 GB.
Also ist schon, ja, 300 Euro.
Das ist jetzt für eine Internet-Dattelmaschine reicht die Grundkonfiguration, ja. Da brauchst du nicht mehr.
Auch das M1 ist immer noch ein sagenhaft gutes Notebook. Ne?
Also, na klar.
Und beiß dem aus, kein Faden ab.
No. Und preislich für 1200 Euro ist das auch ein guter Deal in der Preisklasse, also in der Ausstattungsklasse, muss man einfach so sagen. Ne? Mhm. Gerade was Grafikleistung angeht, also wenn du zwischendurch vielleicht auch mal ein kleines Spielchen auf dem Teil machen willst oder irgendwas, da kommen die meisten Windows-Notebooks aus der Preisklasse lange nicht mit.
Ach, ist einfach so. Vor allem, wenn jetzt mit dem neuen macOS, und jetzt vorgreifen zu wollen, wo ja die Metal, also die Grafikleistung oder die Grafikunterstützung nochmal optimiert wurde, da bist du halt mit dem eher schon auf jeden Fall. Kannst du alles spielen auf Medium, ja. Jetzt nicht in High-Res, aber auf Medium wirst du damit
in
ja, lass uns ja zum OS gehen. Ich denke mal, mit der Hardware sind wir jetzt eh durch, oder?
Ja,
weil das ist ja Metal-Thema, Grafik-Thema. Die hatten gestern Resident Evil vorgestellt. Das kommt auf macOS, also ein App Store Game Zeugs da, Arcade, Apple Arcade. Und die hatten gesagt, weil die das getestet haben, auf einem M1 MacBook Air in der Basiskonfiguration und auf dem M1 Mac Mini in der Basiskonfiguration zockst du das Resident Evil mit 30 Frames pro Sekunde in Full HD.
Okay. Das ist nice. Also 30 Frames ist vielleicht ein bisschen, also für den geneigten Gamer ein bisschen wenig. 60 Frames dürften es schon sein. Aber wenn du dafür noch ein bisschen einfach die Auflösung runterschrauben kannst, hast du dafür ein bisschen flüssiger. Ist aber auf jeden Fall mal für eine, früher hat man gesagt, eine integrierte Grafikkarte.
Mhm. Genau.
hört sich so vermessen an.
ja.
Aber schon mal sehr, sehr amtrig.
Was kostet denn so eine Pornografikkarte alleine?
Ich kann doch 200 so Euro. Wie ein MacBook Air.
Wollte gerade sagen, problemlos 1200 Euro für eine Grafikkarte ausgeben.
Ja, genau. Ja. Genau.
Also von daher alles nice. Für mich, um das Hardware-Thema abzuschließen, sollten wir vielleicht mal ganz kurz erwähnen, dass im Schnitt momentan von 18 Stunden Akkulaufzeit bei Gemischbetrieb bei dem neuen Air ausgegangen wird. Selbst wenn du dann nochmal 3 Stunden rausstreichst und bist bei 15 oder vielleicht auch nur 12 Stunden im normalen Arbeitsmodus, das ist halt ein Monster. Das ist halt einfach vom anderen Stern. Das gibt also, dir halt also die Freiheit, alles zu machen, ja.
Genau. Also ich habe tatsächlich mal so ein bisschen geschaut bei mir selber, so eine Akkulaufzeit, die für mich, für meine private Nutzung tatsächlich perfekt wäre, optimal wäre, liegt so bei 9,5 Stunden. Ja, das wäre Optimum für mich. Weil dann käme ich tatsächlich über 2 Tage, ohne das Ding zu laden.
Ja. Das ist schon ziemlich gut. Ja. Das ist schon ziemlich gut. Ja, aber dann lass uns doch in das Thema Betriebssysteme hüpfen, denn da gab es ja, abgesehen vom neuen macOS, was für die MacBooks quasi vorgestellt wurde, auch bei der Mobile-Variante bei iPadOS und iOS ja noch ein paar Updates, ne? Sagt er da und schweigt. Wie heißt Weil denn das neue macOS?
Okay, fangen wir mit dem Tollen an. Venture.
Venture?
Nein, Venture. Ventura, Venture, oder? Und Craig Federighi hat natürlich diesen neuen macOS-Namen erstmal in einer langen Ankündigung in der Keynote angesagt und hat nämlich erstmal erklärt, dass ja Apples Marketing-Team, was sich die Namen ausdenkt und was ja immer noch total fertig war von diesem grandiosen Prozessornamen M1, den sie sich ausgedacht haben. Das mussten die erstmal überhaupt verarbeiten. Die wurden dann darauf angesetzt, dass doch auch so einen tollen Namen für das neue macOS zu finden. Und sie haben den Namen Venture gegeben.
Einspruch. Ventura. Spricht man das Venture aus? Nein.
Nee, ist eine gute Frage. Ventura, ja. Ich glaube, du hast recht, Carsten. Das heißt Ventura. Ich dachte nämlich im ersten Moment auch an Ace Ventura. Und Ventura ist auch wie, da bleiben sie ihrem Stiefel treu. Ist doch auch ein Küstenabschnitt, ne?
Richtig, wieder mal. Kalifornien oder sowas.
Ja, ne? So wie Big Sur und
San Buenaventura.
Ja. Wobei, wenn du Venture, ja, um das, den Gag noch abzuholen, wenn du Venture dann groß schreibst, dann wär's ja Venture Capital, oder? Boah, war das schlecht.
Entschuldigung. Ja, das ist ja eigentlich viel mehr. Ich sehe das viel mehr den Namen in einer anderen Richtung als treffend an, weil das macOS und iPadOS verschmilzt immer mehr. Mhm. Und das ist jetzt die erste OS-Version, die halt so wirklich dieses Verschmelzen zwischen iPadOS und macOS so richtig offensichtlich macht für den Nutzer.
Wir sind gespannt. Ich werde erst updaten, wenn ich auch weiß, dass alle meine externen Maschinen funktionieren und arbeiten.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ne?
Das ist ja eigentlich eine ungeschriebene Regel im macOS-Ökosystem, dass wenn du macOS produktiv einsetzt, gefälligst nur dann upgradest, wenn du wirklich dir sicher bist, dass alles auf dem neuen OS funktioniert.
Oder du hörst auf deine Podcast-Freunde deines Vertrauens.
Genau, weil die machen den Fehler für dich nämlich schon vorher und berichten dir dann später darüber.
Oder bringen mich dazu, nochmal Catalina neu zu installieren.
So bleibst du auch in der Übung, Carsten, ja? Ja, nicht, dass da irgendwas einrostet. Aber okay, lass uns doch noch beim guten Ventura bleiben. Was sind denn so, abgesehen von der Annäherung Richtung iPadOS, wo wir gleich nochmal drauf eingehen werden, was ist denn so das für dich herausstechendste Merkmal von der ganzen Geschichte jetzt?
Für mich oder für Carsten?
Für dich, mein lieber Marian.
Ehrlich gesagt, das ist eigentlich wirklich nur das Hand-off-Feature, das Verbesserte. Also zwischen iPhone und macOS, dass es noch nahtloser übergeht in beide Richtungen. Ne? Das ist eigentlich so das, was mich persönlich am meisten interessiert. Und ein Feature, was ganz besonders ist, aber das ist eigentlich eher ein Hardware-Thema, weil das geht natürlich nur mit unterstützten neuen Apple M-Macs, die Integration des iPhones als Webcam.
Ja, die also als native Integration, ja.
Genau. Genau.
Mit erstmal nur Belkin-Stands.
Ja, ich muss so schmunzeln,
als ich es gelesen habe. Das geht auch ohne Stand, das geht auch mit jedem x-beliebigen Telefon, Alter.
Und,
dieser Stand ist dafür nicht
vorausgegeben.
Das ist einfach nur, dieser Stand ist einfach nur ein nettes Gimmick, was er halt zusammen mit Belkin, weil es wusste ja nur keiner, dass das kommt und irgendein Hersteller picken sie sich halt immer raus für das erste.
Also Notiz an mich selbst, keine Witze über Zubehör, wenn Marian in der Show ist.
Ja, ich habe mir es auch gerade gedacht.
Die Hörer verstehen doch diese Witze über Zubehör gar nicht. Carsten, wir drei,
ich finde es wunderbar, wie du auf einmal zum Erklärbär und Advokat der Hörerschaft wirst. Mister, wenn ich Meter einsteigen kann, dann tue ich das auch. Aber Entschuldigung, ist hier genug der persönlichen Scharmützel.
Carsten, das war nur die Revanche für das Sonstige, dass ich immer derjenige bin, der sonst den Rüffel kriegt.
Carsten und ich freuen uns ja einfach immer nur, wenn wir den Namen unseres alten Arbeitgebers irgendwo lesen, der so, huch, Belkin wusste schon Bescheid als neue Foxconn-Tochter.
Die wieder.
Wie könnte so ein Apple-nahes Unternehmen als erstes davon erfahren, ein Schelm, wer böses denkt. Aber cool, nein, mit Sicherheit von Belkin und andere auch, ja. Aber ja, das wird eine ganz coole Geschichte und ich glaube, Center Stage haben sie jetzt auch mal final richtig implementiert, ne?
Das ist iPad.
Ach, das war bei iPadOS, Entschuldigung, habe ich mir
das jetzt implementiert. Ja. Das ist, und das ist halt das, was ich auch meine mit dem Verschmelzen, weil iPad und iPadOS bekommt damit einen echten Desktop.
Ja, nicht nur damit, da gehören ja noch ein paar andere Geschichten dazu.
Ja, da kommen noch ein paar mehr dazu, aber das ist halt das Tor dazu. Ne? Ohne Center Stage wäre das, oder ist
was,
das
was dann... Was ist denn da dieses Center Stage, fragt gerade einer aus unserer Hörerschaft.
Das ist...
Mensch, Carsten, ist gut, was du fragst.
Auf einem Mac OS. Auf einem iPad OS.
Nein, also bitte nicht verwechseln den Stage Manager mit Center Stage. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Center Stage ist die Funktion, dass die Kamera quasi interaktiv mitrechnet und immer den richtigen Videoausschnitt wählt und das Ganze also ein bisschen hübscher macht, ranzoomt, rauszoomt und so weiter. Das ist aber
das
so ein Konferenzding.
Das kann übrigens furchtbar fürchterlich sein. Ich hatte heute einen Videocall, und anscheinend auch mit so einer super intelligenten Kamera. Das war der Albtraum, weil jedes Mal, wenn mein Gegenüber sich bewegt hat, hat er den Bildausschnitt neu definiert.
Ja, das ist Center Stage.
Oh, und das hat dann immer gesprungen, da war er mal größer, dann hat er sich nach hinten gelehnt, dann war er wieder...
Das ist Center Stage.
War ganz unangenehm.
Aber ich glaube, wo Marian drauf hinaus wollte, war eher der Stage Manager.
Ja, ja, genau. Ja. Das ist, Entschuldigung, ich hatte da komplett verwechselt gerade.
Ist aber fies und Fallstrick, den ich da geregt
habe. Aber das, was du meinst mit Center Stage, das ist eine Hardware-Geschichte. Das ist nicht eine macOS-Geschichte. Das ist tatsächlich eine Hardware-Geschichte.
Okay.
Das kann zum Beispiel nicht die Webcam vom neuen MacBook Air. Das kann auch kann das iPhone, wenn du das iPhone an so einem M-MacBook-Gedöns halt als Webcam benutzt, das kann das, damit geht das. Oder die Webcam im Studio-Display, die Richtig. Kann das auch.
Richtig, und bei den neuen iPad Pros überall, das geht auch.
Genau, und die neuen iPad Pros, die ganz neuen, genau, richtig, die können das auch.
Okay, aber kommen wir zurück zu Stage Manager, weil das ist ja eigentlich der spannende Teil. Denn iPad OS, um dann da die Brücke noch zu schlagen, das Multitasking bei iPad OS ist verbessert worden, was dann auch zur Folge hat, dass Windows Management auf iPad, hört sich mal früher an, das Fenstermanagement auf dem iPad einfach auch wirklich jetzt mal benutzbar wird, hoffentlich. Denn in der Vergangenheit war das ja mehr so kurze Kacke mit erweiterten Bildschirmen über das iPad. Was das iPad, auch wenn du ein iPad Pro hattest mit externem Keyboard, was von der Rechenleistung und von der Performance ja schon sehr amtlich war. Du konntest sogar produktiv jetzt nicht als Notebook-Ersatz hernehmen. Denn einfach das Multitasking,
also ich kenne den ein oder anderen, der das tatsächlich schon Ja, ich kenne den einen oder anderen, der es tatsächlich schon als Notebook-Ersatz einsetzt, auch schon länger, aber es ist halt nicht wirklich, also für mich wäre es gar nichts.
Es ist ja, schon, mit einer gescheiten Tastatur ist es schon ein schönes Produktivgerät, aber es ist halt sehr gewöhnungsbedürftig. Ich habe es auch eine Zeit lang gefeiert, wie man so schön sagt auf Neudeutsch, bin aber nicht dabei geblieben, weil es hat in letzter Instanz hat es mich dann doch nicht genug überzeugt.
Ja, aber das wird jetzt besser durch den neuen Stage Manager, nämlich ein Multitasking-Tool, um einfach die Fenster, mehrere Fenster auf dem iPad oder auf einem externen Monitor, genau, wo es dann richtig sexy wird, dann auch richtig zu nutzen und auch Handover von Dateien über die einzelnen Apps hinweg. Das wird alles besser werden. Und da liegt ja auch die Kuh begraben, dann wieder so schön. Da wird der Hut der Bärte den Most her. Ja,
denn da liegt der Hase im Pfeffer.
Richtig. Danke.
Ja, weil du kannst das erste Mal auf dem iPad wirklich eine App in einem Fenster starten, also als Fenster haben und dieses Fenster dann halt auch neben deine andere App schieben oder oben drüber überlappend haben oder links daneben, rechts daneben. Also das heißt, das ist wirklich wie man es auf einem Desktop eigentlich gewohnt ist, das erste Mal. Ne? Und damit ist das Ding deutlich mehr als Notebook-Ersatz mittlerweile dann einsetzbar, als es bisher war. Mhm. Sehe ich so schon so.
Ja, Wahnsinn.
Ja, das könnte ich, da bin ich echt das Einzige von den ganzen Dingern, wo ich drauf gespannt bin, wenn ich nach Hause komme, das neue iPad OS auf das iPad Pro zu bügeln und einfach mal zu gucken, was dann so geht.
Hast du einen Developer-Account, ja?
Ist noch nicht released?
Nee, Public Beta kommt jetzt. Juli.
Mitte Juli. Ja, dann habe ich noch ein bisschen Zeit. Kann ich auch das iPad vorher aufladen.
Und iPad OS wahrscheinlich early this autumn, oder? Irgendwann im Herbst wird es.
Im Herbst wird die Finalversion für alle. Genau.
Aber ja, ich habe irgendwo einen Developer-Account, aber ich versau meine Apple ID nicht mehr durch Developer-Account-Geschichten. Das ist alles kein Spaß nicht.
Das ist ja, kein Spaß. Also, für die jetzigen Beta-Zugriffe brauchst du ja einen Paid-Account, also den bezahlten Developer-Account. Ja.
Nee, danke.
Und für Public Beta und Co. brauchst du halt einen freien Beta-Account. Ja. Und diesen freien Beta-Account, der ist auch ungefährlich. Also
das geht, aber den anderen habe ich vor Jahren mal probiert, war nicht schön. Du möchtest alles haben, nur nicht. Also es gibt nur ein Thema, was dem ungefähr gleichkommt, wie seine Apple-ID überall mal zu nullen, ist nämlich seine Cookies überall zu nullen. Die Hörerschaft tut das nicht, also tut beides nicht. Ja, ist beides eine dumme Idee und hat sehr viel Account-Eintipperei als Folge. Ja, ist nicht cool. Ja. Macht man nicht. Ja, cool. Ja, da gab es ja ein bisschen was in der wieder mal sehr schön vorproduzierten Keynote.
Mhm. Von daher war. Also sie war, wie Carsten schon sagte, es war ein bisschen dröge, weil es halt wirklich viel evolutionär einfach.
Ja, aber für den Auftrag der WWDC war schon viel Hardware dabei. Das gab schon Jahre, da gab es nur Software. Ja.
Ja, aber das ist schon ein Weilchen her und weniger Hardware als letztes Jahr und vor 3 Jahren. Da gab es deutlich mehr Hardware
zu. Oh mein.
Als der Mond noch im Zenit und im Zeichen des Schweigefuchs gestanden hat.
Ich sag nur so Sachen wie Mac Pro und Co. Ne? Das war
Mac Pro und Co.
Ja, das waren klassische Developer-Conference-Geräte.
Ne? Ja, Mac Pro, halt never heard about her. Du meinst das Ding, was jetzt einfach obsolet ist und trotzdem noch so teuer im Apple Store steht.
Der einzig noch verfügbare Intel Mac, ja. Und für gewisse Produktiveinsätze tatsächlich noch benötigt.
Bestimmt braucht ein ganz kleiner Promillsatz der produktiven Gesellschaft dieses Gerät noch.
Richtig.
Mit Sicherheit. Aber kommen wir
Das ist der Grund, warum Apple den auch noch nicht abgekündigt hat, weil mit dem Studio hätten sie den echt abkündigen können. Von der Performance her frisst der Studio.
Ja, ja, sicher. Ne? Sicher.
Ist so.
Nur von der Performance her.
Ja, genau.
Usability und da, wo so ein Mac Pro steht, dann gehört ein bisschen mehr dazu. Aber egal, sei es drum. Ja. Danke, Herr Koch, für die schöne Keynote.
Ich habe ja nur 5 Sekunden
am Anfang. War der Herr Koch am Anfang dabei?
Ja, ganz am Anfang und ganz am Ende. 5 Sekunden.
Okay.
Ja.
Okay.
Also ich glaube, er hatte insgesamt 20 Sekunden Redezeit.
Ja, gut, das passt doch. Ja, mei.
Man wird's erwarten. So wie Carsten heute.
Carsten chattet gerade noch mit dem Krümelmann, der fragt, Alter, hast du meine Cookies irgendwo gesehen? Entschuldigung.
Alle gegessen.
Okay.
Aber, da braucht der Carsten, glaube ich, eine gute Nachricht, oder?
Der Carsten braucht auf jeden Fall eine gute Nachricht.
Mach mal.
Bist du mit deinem 9-Euro-Ticket schon unterwegs gewesen, Carsten?
Gute Nachricht. Nein, Marian, leider noch nicht.
Dafür habe ich tatsächlich im Bekanntenkreis zwei gehabt, die tatsächlich einen Nordseetrip gemacht haben an Pfingsten. Und total begeistert waren. Und dass das gar nicht so schlimm war mit den etwas volleren Zügen, weil eigentlich war es gar nicht so voll, so die Aussage. Und das ging eigentlich alles recht locker, flockig gut.
Das ist schön für deine Bekannten. Und wo kommt jetzt die Pointe?
Die Pointe ist, alle haben sie vorher so, Pfingsten, 9-Euro-Ticket, alles wird zusammenbrechen.
Ja. Oh. Also ich glaube, es war schon ein etwas dezent erhöhtes Fahrgastaufkommen, um es mal so zu sagen. Es werden nicht ganze Bahnhöfe für Stunden geschlossen, weil da nur 3 Leute am Bahnhof rumpimmeln, ja.
Aber in der Zeit, da das hier direkt so Zahlen der Woche, habe ich direkt so als nächstes, sehe ich das hier so in unseren Notizen, da habe ich so einen Beitrag verlinkt. Die Bahn in Bayern hat da in der Zeit, also die Zeit hat von der Bahn in Bayern berichtet und die Zahlen des Pfingstwochenendes waren damit auf der gleichen Zahl wie vor Corona.
Ja, aber das ist, du eben redest du noch von Reise an die Nordseeküste und jetzt kommst du mit Bayern. Ja, das, in Bayern sind die Leute froh, wenn die Züge nicht entgleisen, Mann.
Ich habe leider aus keinen anderen Regionen irgendwelche Zahlen gefunden im Netz.
Ich glaube, das dauert noch ein, zwei Wochen oder Sendungen, bis wir da valide Zahlen haben. Ja, aber die Bilder haben ja schon für sich gesprochen. Auch wenn es Mainstream-Medien waren, ja, ich weiß, es ist ja schwierig eben, mit der Lügenpresse. Ich sehe schon Carstens erhobenen Finger, er nickt.
Also zum Beispiel hat mir ein Bekannter aus Berlin gesagt, da waren die Leute ein bisschen bekloppt. Da war morgens um von 8 bis 10 war der Terror auf dem Bahnhof, also richtig Terror, ne? Und ab 11.30 Uhr war alles vorbei. Also irgendwie hat die ganze Stadt versucht, morgens zwischen 8 und 10 da rauszufahren mit ihrem 9-Euro-Ticket.
Ganz Berlin hat versucht, mit ihrem 9-Euro-Ticket in ICE einzusteigen. Das ist ja das Nächste. Ich glaube, da hast du eine Anekdote, Heiko. Aber das ist immer wieder so, die Leute sind in ihrer Gier einfach maßlos und alles meins und so fort. Und ich habe jetzt hier dieses 9-Euro-Ticket. Ich darf alles nutzen. So, nein, Leute, genau. Das ist nur für den Regio-Verkehr. Nix ICE, nein.
Also mit den Worten meiner hochgeschätzten Lieferantin, mit der ich hier die Messe in Köln bestreite, mit der Cheers, Grüße gehen raus an der Stelle, die von Mittelholland nach Deutschland gereist ist gestern. Sie sagte, sie hat dann, wenn du von Holland kommst, die Station vor Köln ist Düsseldorf oder Duisburg? Düsseldorf, oder?
Düsseldorf,
ja. Sie konnte quasi von Düsseldorf nach Köln die letzten 3 Minuten sitzen. Weil ansonsten waren so viele Leute im Zug, die dann immer so stufen oder schwallweise immer wieder an den Haltestellen entsorgt wurden, die alle dachten, sie können mit dem 9-Euro-Ticket auch ICE fahren. Dass da halt einfach chaosartige Zustände in dem ICE waren.
Also dann wahrscheinlich Diskussionen ohne Ende, nein, lies mal und dann, aber ich habe doch das Recht und.
Das steht doch da gar nicht drauf und genau. Also sehr, 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 sehr schwierig Geschäftsbedingungen lesen. Ne?
Ja, jetzt weiß ich auch, warum die Regionalzüge nicht so voll waren.
Ja, weil es alle in ICE und blöd, wir können immer nur eine Station fahren, bevor sie uns rauswerfen. Ja, ich meine, hey, am Ende vom Tag, wir machen uns alle drüber lustig. Ja, es ist, das 9-Euro-Ticket ist auf jeden Fall sehr viel sinnvoller als der Wahnsinn oder der Nicht-Wahnsinn, der an unseren Zapfsäulen abgeht. Denn als ich gestern auf dem Weg hier nach Köln getankt habe und nein, es war keine Autobahntankstelle, es war trotzdem wieder über 2 Euro der Liter Diesel, ja, der zwischenzeitlich auf 1,80 runter war, aber das ist einfach so das Geld verpulvert, aber gut, das diskutieren schon andere viel schlauere Menschen als wir.
Wollte ich gerade sagen, das ist ein so deepes Thema, weil das so mega komplex ist und was da alles mit zusammenhängt und boah, das ist
viel schöner.
Sonst kommst du in Polemik rein. Polemik wollen wir ja auch.
Nein, auf gar keinen Fall. Nicht in diesem Produkt.
Oh, da muss ich, Carsten, danke dafür, ja, muss ich mal sagen.
Polemik?
Für Polemik. Ich zitiere mal den Tweet, den Carsten mir heute weitergereicht hat. Sie arbeiten nicht, trinken reichlich Alkohol, scheißen auf bürgerliche Moralvorstellungen und führen sich teilweise auf, als würde ihnen die Welt gehören. Ich finde, die Punks geben sich alle Mühe, sich auf Sylt zu integrieren. Der Tweet des Tages. Danke, Carsten, dafür. Sehr schön rausgesucht.
Der ist gut, ja.
Das trifft ziemlich gut. Die selbsterfüllende Prophezeiung mit Sylt hat einfach stattgefunden. Harter Kern von Ultra-Punks hat es durchgezogen, ist da hingefahren, macht einfach Party und lässt einfach das passieren, was alle befürchtet haben. Was vielleicht gar nicht passiert wäre, wenn es sich laut befürchtet worden wäre.
Ja, eben.
Ist es dann eine Art von Streisand-Effekt eigentlich?
Ich habe auch gerade überlegt. Ja, wahrscheinlich. Ja. Self-fulfilling Streisand-Effekt.
Sehr, sehr cool. Wenn dann so die Originaltöne, die ja durch die Massenmedien getrieben wurden von den Punkern, hörst du, ich bin seit 2 Tagen auf Sylt, mehr habe ich zwar noch nicht gesehen, aber so richtig geil ist sie auch nicht, aber ich komme hier nicht wieder, aber ist ganz nett hier.
Strand und Wasser habe ich noch nicht gesehen.
Ja, Wasser schon regelmäßig, riecht man auch kaum. Nein, also ich finde es einfach witzig, dass die durchgezogen haben und sind mit ihren Bierdosen einfach dahin gefahren. Gute Zeit. Sehr schön. Ja. Sehr schön, sehr schön. Aber Marian, jetzt helfen wir mal kurz auf Sprünge. Was hat das 9-Euro-Ticket mit abgerissenen Häusern in Belgien
zu tun? Nein, das hat nichts miteinander zu tun und das steht absichtlich in Klammern, weil da willst du jetzt nicht hin.
Es ist auch abgerissen, das Haus.
Ja. Kurz zur Erklärung, in Belgien wird gerade das Haus des Sexualstraftäters.
Das Dutroux-Haus, oder was?
Richtig, Dutroux. Genau.
Ah. Ja, auch ganz
vorspielig. Wie lange ist das her? 15 Jahre?
Warum? Aber ich frage dich jetzt, also gut, die gute Nachricht ist die Überschrift, liebe Hörerschaft, für diese Rubrik, ja?
Ja, ist das keine gute Nachricht? Im Endeffekt ist es ja eine gute Nachricht.
Ja, schwieriges Thema. Gut,
weil damit das ließ sich weder verkaufen noch vermieten.
Warum wohl?
Das wundert mich gar nicht irgendwie.
Echt nach unserem Ausflug letzte Woche schon wieder dieses Thema. Boah, Leute.
Let's not go there. Ja. Dann lass uns doch lieber über die Bahnnutzerzahlen in Garmisch-Partenkirchen.
Genau, vor der oder nach der Entgleisung.
Ey, Leute.
Nein, aber das ist ja die verbale Entgleisung, meinte ich natürlich.
Mach mal.
Was ich da halt richtig, richtig interessant finde, das ist halt der einzige Beitrag, den ich zu Bahnzahlen am Pfingstwochenende gefunden habe.
Ja, es ehrt dich ja, dass du gesucht hast, aber einen Tag nach Pfingsten könntest mit der Statistikerhebung so für den öffentlichen Konsum ein bisschen schnell gewesen sein.
Ja, eigentlich normalerweise weiß die Bahn abends um Betriebsschluss, weiß die eigentlich, wie viele
eigentlich
Leute.
Eigentlich würde die Bahn auch zu 75% pünktlich kommen.
Ich dachte, das sollten 85 oder 95 sein.
Naja, sie gehen mit 85 rein und finden sich damit 75 schon ziemlich sexy, ja. Aber auch das schaffen sie diesmal nicht. Aber egal. Sie haben gerade andere Herausforderungen. Und nein, wir dürfen natürlich das Ding mit Garmisch-Partenkirchen auch nicht allzu ins Lächerliche ziehen, denn es sind Leute verletzt worden und sind gestorben. Das ist alles nicht cool. Und ich frage mich immer wieder, wie sowas heutzutage einfach passieren kann. Auf gerade Streck und so.
Wir wissen es noch nicht und da will man auch nicht drüber spekulieren.
Siehst du auch mal wieder, was für ein skurrilen Humor dieses Schicksal hat, nicht? Da saßen Ukraine-Flüchtlinge drin, die haben Mariupol überlebt, sind bis Deutschland gekommen und sterben dann beim Bahnunglück in Garmisch. Mhm. Geht's zynischer?
Nee, geht nicht.
Nein.
Geht nicht.
Nee,
der gemeine Christ unter uns würde sagen, wenn die Uhr abgelaufen ist, ist du abgelaufen.
Wenn der Herrgott ruft, ja.
Ja. Ne?
Das ist aber fast noch zynischer als die Realität. Also.
Ja, schwierig mit dem Thema umzugehen. Nein, das ist einfach tragisch, dass sowas passieren. Immer noch passieren kann. Punkt.
Podcast-Tipp.
Ja. Genau. Punkt. Ja, die Bahn hat schon genug geritten heute.
Du hast einen Podcast-Tipp, Heiko.
Ich habe einen Podcast-Tipp, ja. Und zwar eine Südwestfunk-Produktion vom SWR. Die heißt Der Dealer, der Junkie und die Hure. Ist eine Produktion, wie gesagt, vom SWR. Die drei Protagonisten stellen, wie der Titel schon sagt, einer war früher Dealer, der andere war früher, das heißt nicht der Dealer, sondern der Gangster, Entschuldigung, jetzt ich bin ja auch doof. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Maximilian Pollux, a.k.a. der Gangster, Roman, Nachnamen habe ich vergessen, und ein Mädel als Junkie und ein Mädel, was früher mal als Sexarbeiterin gearbeitet hat, nämlich als Hure. Und die drei reflektieren ihre Vergangenheit, ihre Erfahrungen, ihre Gedanken und alles drumherum mit der nötigen Portion Witz, aber auch Tiefe und probieren da ein breites Publikum abzuholen zu dem Thema. Auf allen Ebenen, denn das sind zwar als Rand, in Anführungszeichen Randgeschehnisse der Gesellschaft, aber sie mahnen natürlich auch und probieren zu warnen, wie schnell man da in gewisse Kreise reinkommen kann. Das Ganze aber sehr unterhaltsam, anschaulich und mit dem nötigen Tiefgang auch versehen. Kann man sich sehr gut anhören, ist höchst interessant, mal die Einblicke in diese, kann man sagen, Genres. Milieus zu haben. Absoluter Hörtipp. Jetzt die zweite Staffel hat vor zwei oder drei Wochen gestartet.
Das war meine Frage. Ich wollte fragen, ist das eine Ongoing-Produktion oder ist das eine produzierte Staffel? Und jetzt hast du es schon gesagt.
Sie sind jetzt in der zweiten Staffel und die Staffeln sind mir so ein bisschen thematisch aufbereitet. Kann man sich sehr, sehr gut anhören, ist höchst interessant und kann ich an der Stelle nur empfehlen, sich mal anzuhören, weil es einfach ein Einblick in diese Milieus und aus der normalen Wahrnehmung verdrängten Geschichten gibt, was höchst interessant sein kann.
Ist über jeden Podcatcher abrufbar. Richtig, ne? Also ist jetzt kein so wie letzte Woche, hatten wir ein Spotify-Exclusive-Thema.
Nein, ist auf allen Gängen Podcatchern frei. SWR-Produktionen oder die öffentlich-rechtlichen Produktionen sind meistens Gott sei Dank frei, das sehr toll ist.
Okay. Und du hast noch einen Tipp.
Und schon wieder eine öffentlich-rechtliche Produktion. Diesmal aus dem Hause Norddeutscher Rundfunk. Nämlich die Hintergrundgeschichte zur Story von Nord Stream 2. Also wer sich richtig hart ins Rabbit Hole der umweltnahen, wie nennt sich so schön? Na egal, die Story von Nord Stream 2 mit all seinen Facetten wird dargestellt, mit allen Unwegsamkeiten und mit allen Schlupflöchern, die die Regierung des Bundeslands damals genutzt hat. Unter dem Deckmantel, dass wir wollen doch was Gutes tun, Thema da eine vermeintliche Russenlobby gestartet zu haben. Auch sehr schön recherchiert, sehr schön produziert, sind immer knapp 25-minütige Folgen, also kann man schön wegsnacken zwischendurch. Sehr, sehr hörenswert und kurzweilig und höchst informativ. Nur sollte man sich dann, wenn man das gehört hat, jegliche Illusion über saubere Lokalpolitik dann einfach abschminken.
Ja.
Aber gut, das ist ja nichts Neues.
Saubere Lokalpolitik, was ist denn das für ein Begriff?
Ja, ich musste selbst schmunzeln, als ich es ausgesprochen habe. Nein, ist aber auch toll recherchiert und sie probieren sehr, sehr objektiv das ganze Thema zu beleuchten. Wer dabei schlecht wegkommt, muss ich. Ich will jetzt hier keinen Spoiler betreiben, das wisst ihr auch alle selbst. Wer da jetzt nicht so gut wegkam bei der ganzen Geschichte. Aber hört es euch einfach an, kann man ganz gut wegsnacken, wenn der Podcatcher ansonsten leer ist. Mhm. Ja. Aber so viel. Da das Wetter ja schöner wird und auch die ja Nach-Corona-Zeit vermeintlich begonnen hat und auch Festivals ja wieder gestartet haben.
So ein bisschen. Entschuldigung, ich muss dich da noch mal kurz unterbrechen, mein lieber Carsten, weil der NDR-Podcast heißt nicht die Nord Stream 2 Story, sondern Akte Nord Stream 2.
Oh, Entschuldigung.
Gas, Geld und Geheimnisse. Sonst finden die Leute das doch nicht.
I'm sorry. You are right. Ja, ich habe das nur als Platzhalter reingeschrieben, dann nicht aktualisiert. Du hast natürlich vollkommen recht.
Wollte ich nochmal ganz schnell loswerden. So, jetzt darfst du. Neues Thema. Du warst schon drin. Entschuldigung.
Machen wir die Akte Festival. Ja, wir haben 2022. Die Sonne hat bis vor Pfingsten gescheint. Und das Wetter wurde besser und natürlich haben die üblichen Pfingst-Open-Airs und Veranstaltungen auch wieder stattgefunden nach 2 Jahren Pause, was auf der einen Seite natürlich super geil ist, denn wer geht nicht gerne mal auf einen Open-Air, auf ein Festival und genießt halt das ganze Ding wieder. Ich habe auch ein bisschen wehmütig auf der einen oder anderen Facebook-Timeline von meinen Bekannten und Freunden gesehen, wer so alles wieder auf Rock am Ring ist und dass jetzt die alten Weggefährten jetzt mit Familie und Nachwuchs dann im VIP-Bereich sich gut gehen lassen. Das ist alles sehr nice.
Und, VIP-Bereich am Festival, das hat ja auch... Hört sich nicht richtig an, aber egal.
Ja, aber gut, ist so. Was ich habe in der diversen YouTube- oder Instagram-Story-Geschichte und Co. dann doch hart, was mir hart aufgestoßen ist und was ich früher so während meiner Rock am Ring-Zeit auch nie so erlebt habe, ist einfach das Thema, wie hinterlasse ich mein Campingplatz oder mein Areal, wo ich gezeltet habe. Und ich kann mich daran erinnern, zu den Zeiten, zu denen ich noch zu Rock am Ring gegangen bin, gab es da irgendwie für jeden Campingplatz Bucher, Besucher, was auch immer, 2 große Mülltüten, die waren mit 50 Mark oder 50 Euro pfandbehaftet und den Pfand hast du nur zurückbekommen, wenn dein Platz einigermaßen sauber war und die Tüten voll waren. So war das damals.
Das heißt, du wirst also zur Müllproduktion animiert. Wenn du nicht genug Müll hast, dann musst du Müll klauen.
Ja, also wer es in 4 Tagen nicht schafft, 2 Mülltüten voll zu machen, am Festival hat irgendwas falsch gemacht.
Ja, würde ich gerade sagen.
Wichtig ist ja einfach, dass da nicht mehr so viel Rotz rumliegt, sage ich mal. Ja. Und als ich da so die ein oder andere Story und die Bilder gesehen habe, wie da jetzt Camping- oder Zeltplätze gerade rund um den Nürburgring hinterlassen oder verlassen wurden, da ist mir schon ein bisschen hochgekommen, muss ich sagen.
Sah es aus wie eine Fridays for Future Demo.
Ähnlich, nur mit mehr Zeltresten. Ja, weil die jungen Leute kampieren jetzt in der Stadt nicht so oft, aber das war unglaublich. Einfach die Zeltreste, Billigzelt gekauft, scheinbar das Zelt dann stehen lassen und den Müll drumherum auch. Und ich kann verstehen.
Nach mir die Sinnflut.
Nee, genau. Was aber so gar nicht ja gefühlt mit dem woken Jugendzeitgeist oder Erwachsenenzeitgeist einhergeht. Ja, wir sind alle so nachhaltig und uns kommt die Wokeness aus jeder Arschpore rausgesprossen und bitte nicht falsch gendern, sonst explodiere ich. Aber da schafft's keiner, seinen scheiß Möbel zu nehmen. Was stimmt denn da nicht?
Ja, das ist auch so ein Ding. Sag dir ganz ehrlich, das verstehe ich auch irgendwie nicht so ganz, weil wenn unser eins, also ich war ja auch mit 18, 19 auf den ersten Festivals unterwegs und so weiter, da wurdest du eigentlich auch von den anderen Festivalbesuchern komisch angeguckt, wenn du deinen Platz da bei der Abreise nicht einigermaßen ordentlich
hast. Aber das ist doch heutzutage wurscht, was die anderen sagen, weil die haben ja eh alle nix, keine Relevanz. Es geht doch nur, was ich will.
Ja. Ja, also ich habe das gar nicht gepasst bekommen, als ich die Bilder da geschickt bekommen und gesehen habe, dachte ich, ich kriege es nicht gepasst. Was stimmt denn da nicht?
Wundert mich nicht. Geh mal Sonntag früh in München durch die Isarauen.
Ja, wahrscheinlich ähnliches.
Ja gut, aber das ist ja schon lange so.
Ja, aber es ist nichts anders und es macht es nicht besser. Also.
Ne, ja, aber in der Wahrnehmung, Carsten, gut, das ist wieder alte weiße Männer sprechen. Ich bin lange Jahre am Stück zurück am Ring gefahren und wir haben immer von Mittwoch bis Montag da gecampt. Und dieser ganze Campingplatz oder Zeltplatz-Block, der waren auf, keine Ahnung, wie viel 100 Quadratmeter, nicht so viel Müll wie auf einem Mini-Bildausschnitt von den Wiesen, die ich da jetzt zu Gesicht bekommen habe. Und das scheint sich aber komplett durchgezogen zu haben. Hängt mit Sicherheit auch ein bisschen am Veranstalter.
Der kann im Zweifel immer noch Druck machen, ja, aber richtig. Ich meine, wir leben auch in einer Zeit, wo so Geschichten umhergehen wie bei McDonald's sollst du sogar deinen Tisch nicht abräumen, weil sonst hat das Personal keine Arbeit und wird gekündigt und also,
ne. Das aber Carsten, das ist was an, das ist ja
hängt das
ja
gleich komplett. In klein.
Also bei McDonald's räume ich nicht ab, weil ich Arbeitsplätze schaffen möchte. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich mein McDonald's Müll in die Wiese schmeiß.
Ja, weil wenn du es in der Wiese äßest, dein Menü, dann...
Würde ich meinen Müll trotzdem mitnehmen.
Ja, du weil schon.
Da kommt kein McDonald's-Mitarbeiter und räumt es auf. Denn es ist eine Wiese und kein McDonald's-Restaurant.
Wenn das McDonald's-Restaurant eine Wiese hätte. Das sind doch Kinder, das ist doch Haarspaltereien jetzt. Ich sage, wenn wir in einer Zeit leben, wo solche Geschichten einhergehen, erzählt werden. Ja, also mich wundert bei Menschen gar nichts mehr. Also das ist schlimm, aber es ist leider exemplarisch für ganz, ganz viele Situationen. Ja, Wokeness ist halt relativ. Es gibt viele... Es ist halt medial stark, dieses Thema Wokeness. Das heißt nicht, dass jeder danach lebt. Und jetzt habe ich natürlich keinen gesellschaftlichen Einblick in die
Besucherschaft. Vielleicht sind die Festivalbesucher per se auch nicht ganz so woke wie vielleicht die hippen Stadtkinder.
Das habe ich ein bisschen kompliziert
auch sein.
Ausgedrückt, ja. Und klar hast du recht, da muss natürlich dann der Veranstalter Personal abstellen, der dann einen Blick drauf hat. Ja,
krass. Ansonsten finde ich cool, dass du wieder Festivals sind und ich hab die Bilder.
Wer hat denn gespielt?
Genossen?
In Rock am Ring, das weiß ich zum Beispiel auch nicht.
Bitte?
Wer hat denn gespielt?
Ich habe mir nur, das Einzige, was ich mir ganz anguckt habe, war Materia. Zusammen mit den Toten Hosen, ziemlich gut.
Ja, die haben ja da ihr.
Das Line-Up habe ich nicht im Kopf, keine Ahnung. Ja, weil wenn ich mir das anguckt hätte, wäre der Herzschmerz noch größer gewesen, nicht da zu sein. Von daher.
Ja. Du meinst, es ist also jetzt.
Ich glaube, Donuts haben auf jeden Fall gespielt, aber wir können den mal gucken.
Stream All on RTL Plus.
SSTO war da, Rock am Ring.
Livestream, oh, die ist aber schon gut gemacht. Green Day, die Broilers, Caliban. Danko Jones, Donuts, ja, Jan Delay. Oh, Maneskin, unsere italienischen Freunde, Matthias. Scooter war da. Yay.
Ja, The Offspring, ja.
Muse war da. Alligator war da.
Alligator, ja. Die Kassierer, auch sehr geil eigentlich.
Nine Inch Nails.
Ja, Eis, Nein. Und Muse, ja, das wäre für dich ja auch was gewesen, Carsten.
Ja, oh, Mastodon, Placebo, die Sporties waren da.
Beatsteaks.
Vollbeat.
Vollbeat Live ist halt echt knaller auch.
Oh, ja, Vollbeat Live. Billy Talent, viele hassen die ja, ich mag die.
Billy Talent ist nice. Ja. Also auf jeden Fall nettes Line-Up, auf jeden Fall. Ich wäre auch gern da gewesen, aber ich habe es wieder mal nicht geschafft.
Ja, dafür bist
aber du jetzt. Aber ganz ehrlich, ich habe beim Rock am Ring noch nie ein schlechtes Line-Up.
Da hast du recht.
Ich habe mir kürzlich das Line-Up von Wacken angeschaut, Leute, da wird ja ganz anders. Das ist über 100 Bands, gell? Das ist totaler Irrsinn.
Ja, Wacken ist eh nochmal vom anderen Stern dann. Ja.
Richtig.
Das ist im August, glaube ich, ist relativ spät.
Ja.
Auch ein sehr interessantes Festival ist in Cuxhaven, das Deichbrand. Das ist eher populär. Ne? Eher
aber geht eher auch eher in die Richtung Crossover, Hip-Hop und so, ne?
Mhm. Genau, ist ja auch mit ein Teil. Aber das ist halt auch so pervers gewachsen über die Jahre. Ne? Klar, jetzt Corona war natürlich nicht, aber ich denke, das wird dieses Jahr wird das auch eine absolute Überparty werden.
Habt ihr da Zahlen mitbekommen, Besucherschaft? Also okay, viel Müll, ja, aber war auch ausverkauft, Rock am Ring, weißt du da was, Heiko?
Also Rock am Ring war, glaube ich, ausverkauft, ja.
Ich frage aus Gründen, weil, also ich meine, jetzt wird mir natürlich auch klar, wir hatten nämlich dieses Wochenende hier in Eichstätt auch das Open Air am Berg und die haben über Besuchermangel geklagt. Es ist natürlich klar, wenn der Veranstalter so schlau ist, das parallel zu Rock am Ring, was gefühlte 100 Kilometer, 150 Kilometer parallel von hier stattfindet.
Also Rock am Ring, ich rede von Rock am Ring, das Original am Nürburgring, nicht dieses Remake-Ding da in Nürnberg.
Okay, ach, ich dachte, das war in Nürnberg.
Nein, Rock am Ring, das Original ist am Nürburgring in der Eifel.
Okay.
Das Nürnberg-Ding ist ja dann irgendwann mal dazugekommen.
Ist das dann Rock im Park? Ich blick das nicht mehr ganz.
Rock im Park ist es dann, genau.
Mhm. Naja, ist es trotzdem keine super coole Idee, sein Festival an einem Wochenende feiern anzustarten, wenn Rock am Ring egal wo ist, weil gerade die Festivalleute.
75.000 ZuschauerInnen hat der Veranstalter wohl vor 6 Tagen rausgehauen.
Und wie viele waren draußen noch?
Und früher waren es zwischen 87 und 90.000. Also ist auch ein bisschen weniger als vorher. Ob das jetzt dem Kartenverkauf geschuldet ist oder
ich glaube, dass so eine gewisse Zurückhaltung Corona-bedingt immer noch
Das kann gut sein.
Definitiv ist da immer noch eine gewisse Zurückhaltung dabei.
Aber ob jetzt 80 oder 85.000, who cares?
Das ist schon ein paar Tausend.
Vor allem dadurch, dass es halt auch Open Air ist, ne?
Nochmal, hier in Eichstätt hat auch ein Open Air stattgefunden dieses Wochenende, aber es ist klar, in der direkten Konkurrenz. Die waren so ein bisschen hart ernüchtert, weil es die nicht so gezündet hat von der Zuschauer.
Der hat gerade ein gespielt. Peter Wackel oder
Konstantin Digitaluhr.
Ich kannte, glaube ich, keine einzige Band. Aber alle, die dort waren, denen waren die Bands auch scheißegal. Die wollten halt das Festivalerlebnis haben. Und das muss auch.
Aber genau das ist eigentlich der Grund, warum ich zu einem Festival gehe, weil mindestens eine Band da ist, die ich geil finde.
Ja, das ist. Hast du es gerade da, das Line-up?
Nee, deswegen frage ich dich ja so doof.
Ach so, ja, da muss ich ja selber nach. Ich kenne die doch nicht. Open Air am Berg, schau mal schnell.
Ja, ich google mal. Open Air am Berg.
Kann man auch in einem Wort zusammenschreiben und.
Also ich glaub, die hatten einfach ein Problem damit, alle Kartenzahlungen auch rechtzeitig abzuwickeln. Denn Running Gag, ja, wir lachen schon seit einer Woche drüber, aber ich wollte vorhin hier in Köln auch mit Karte zahlen. Da hieß auch wieder, nee, wir können leider noch keine Karten akzeptieren, es geht nicht.
Nicht also lustig.
Die Dollensteiner Blaskapelle sagt.
Was?
Ja.
Oferta Especial, also ist auf jeden Fall international. Also ist eher so Metal, was ich so mitbekommen habe. Aber hatten auch zwei Bühnen und Geschichten, also war.
Aber da ist ja wirklich gar kein Headliner dabei, wo ich jetzt sagen würde, ja, okay.
Ja, weil wir halt da nicht drin sind. Vielleicht ist Lacrimas Profundere hart angesagt.
Lacrimas Profundere, die kennt man noch, ja.
Die Eichstätter der Glockenseilspringer.
Aber
naja, ich meine,
wenigstens irgendeinen populären.
Ja, aber so
früher, ist halt alle, früher, wenn die alle auf anderen Festivals spielen.
Ich wollte gerade sagen, wenn die alle am Nürburgring sind, dann bleibt der halt nicht mehr so viel.
Ja, aber dann habe ich halt ein Problem.
Ja, das beschreibe ich doch die ganze Zeit. Die hatten ein Problem.
Ja,
ein Zuschauerproblem. Na, die hatten wohl schon mehrere und jetzt 2 Jahre ausgefallen. Es war dieses Jahr das große Revival. Und das ist halt das andere Ding, das ist halt weitestgehend ehrenamtlich aufgezogen. Und man sieht es auch ein bisschen an der Website und so weiter und so fort. Hatten eine harte Zeit und lass uns jetzt nicht auf den Artikel, den ich da noch verlinkt habe, mit eingehen, weil ich glaube, das braucht es jetzt einfach nicht nochmal obendrauf, was für komische Leute auf Festivals gehen.
Mhm.
Ja. Ja, okay.
So ist das. Aber immerhin, die hatten eine Mindstage, ne?
Michael, eine Mindstage? Die haben ja auch genau. Eine Mindstage gehabt.
Nee, die andere war nur für Elefanten.
Das okay, der Punkt geht auf jeden Fall an dich. Mit dem Mindstage. Ist das was Hessisches?
Muss was Hessisches sein.
Okay. So, haben wir ein Fundstück der Woche diese Woche?
Ich hätte.
Sind wir schon so weit? Wollen wir schon zum Ende gehen?
Ja.
Wie zum Ende? Nein, das war das Ende. Wir sind mittendrin statt nur dabei, Mann.
Oder soll man vorher uns mal über Kartenlesegeräte in Arztpraxen unterhalten?
Meinst du, die genauso gut funktionieren wie die anderen Geräte mit den Karten?
Ja, wie die veralteten Kartenlesegeräte in Geschäften.
Let's not go there. Ich meine, das ist echt ein Running Gag. Aber zum Thema, ich konnte nicht bezahlen, bringt mich dahin zu sagen oder euch zu erzählen, wo ich nicht bezahlen konnte mit Karte vorhin.
Erzähl. Dir ist das immer noch passiert?
Ja, vor 2 Stunden.
Das gibt's ja nicht.
Ja. Aber ein bisschen skurril, also ist hier in einem lustigen Apartment-Ding sie hier, ne? Wo ich gerade hause. Wir wollten, Lukas und ich wollten was essen gehen und dachten, na, wir gucken mal, welcher Döner oder sonstige Falafel, die uns hier auf der Straße über den Weg fällt. Und dann gehen wir an einem Laden vorbei, sieht von außen aus, oh, bla 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 Burger. Eigentlich nett gemacht, wie so ein Pseudo-Hipster-Burger-Restaurant aussehen sollte. Also wirklich ansprechen. Tolle Burgerkarte geführt, 20 verschiedene Burger mit schönen Ideen drauf. Und auch die verschiedenen Fries-Varianten waren auch, hat sich alles toll angehört. Wieder reingestürmt, uns hingesetzt, bestellt. Lukas bestellt ein Bier. Sie guckt so und sagt, nee, wir haben kein Bier. Und ich, okay, kein Bier, okay, aber ich hätte gerne Gin Tonic als Aperitif. Ja, nee, wir haben keinen Alkohol. Okay, na gut.
Ja, dann halt eine Cola Zero. Nichts Ungewöhnliches auch, in diesen hippen Burgerladen.
Auch okay, ja, wir dachten uns, irgendein Konzept wird schon dahinter sein. Konnten in der Karte jetzt aber auch nicht genau erkennen, was es denn ist. Burger war super gewesen, also war echt einer der besten Burger, die ich in den letzten 2 Jahren gegessen habe. Die Fries waren, ich hatte Guacamole, Special Fries, war Bombe. Und beim Preis auch als komplett fair. Und beim Zahlen mit Karte, nee, geht nicht. Okay, Punkt für euch. Dann zahlen wir halt bar, ist halt so wild. Aber warum habt ihr denn kein Alkohol? Ja, das Konzept ist halal. Kein Schweinefleisch, kein Alkohol. Mhm. Und ich dachte, okay, Chapeau. Das geht auch so. Aber ganz, ganz interessant. Und als wir dann raus sind, draußen an der Scheibe, war auch ein riesen Aufkleber, den wir vorher natürlich nicht gesehen haben, mit ihr halal-Gedöns. Aber fand ich mal ganz, ganz, ganz interessant.
Ja, ist tatsächlich hier im Ruppert und Umgebung ist das tatsächlich eine Geschichte bei diesen hippen Burgerläden, also diesen wirklich hippen Läden, die halt wirklich auch alles selber machen und echt gute Zutaten verwenden und so weiter. Ist das tatsächlich ein Stil hier? Also das ist mir jetzt schon mehrfach untergelaufen.
War meine erste Vermutung, halal wäre die zweite Vermutung gewesen, aber ich meine, das ist ja auch Teil eines Konzepts und wenn sie es durchziehen, vollkommen fair und vollkommen okay. Am Anfang war das Stirnrunzeln natürlich groß und okay, also aber vollkommen legitim. Ja, hätte ich mit Karte zahlen können, wäre es auch schöner gewesen.
Ja,
aber ja, es geht scheinbar immer noch nicht überall.
Für diesen Zeitpunkt immer dir mal so im Hinterkopf behalten. Sag mal, habt ihr noch nichts von diesem, ach, wie heißt das denn jetzt, dieses kleine Terminal, was du mittlerweile auch bei Mediamarkt kaufen kannst, wenn du Einzelhändler bist?
Ich weiß, was du meinst. Swift, Smift, mit nur...
Smith, Smart, Smith, da, dieses, ja.
Eizettel, also Eizettel waren die ersten, die es damals gemacht haben.
Eizettel ist die App fürs iPad und Co.
Ja, aber das waren die ersten, die so externe Lesegeräte gemacht haben, ja. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Ich hab's jetzt nicht blöd gefragt, weil die war ganz nett und ein bisschen überfordert, aber die Bedienung kann ja eh nichts für das Payment-System, was dahinter ist, ja. Aber scheinbar ist immer noch nicht überall Abhilfe geschaffen worden zu diesem Fiasko mit den Kartenzahlungen.
Was für mich eigentlich wirklich ein bisschen unglaublich ist, weil tatsächlich in den letzten Tagen, also vor Pfingsten, also vor jetzt Wochenende, haben die Banken eigentlich wirklich allen, die irgendwo so ein altes Terminal noch im Einsatz haben, auch entsprechend die Software zur Verfügung gestellt. Das heißt also, das macht ja nicht der Hersteller, sondern das müssen ja die Banken machen. Und die Banken hatten ja im Dezember schon was vom Hersteller bekommen, das haben sie ja nicht verteilt, haben wir ja schon drüber geredet. Und das, was jetzt neu kam halt, das war angeblich eigentlich bis Ende letzter Woche verteilt an alle.
Naja. Du, es war Pfingsten, ja? Das wird sich sicher noch ein paar Tage hinziehen, dass da alle ihr Update haben. Von daher macht es Sinn, vielleicht dann nochmal einen Fuffi einstecken zu haben, falls mal irgendwas sein sollte.
Also prüft dazustehen. Tatsächlich ist das grundsätzlich ein Ratschlag, wenn ihr in Restaurants essen geht. Ist mir jetzt nämlich schon mehrfach auch während Corona widerfahren, dass du bist in einem Restaurant, relativ gutes Restaurant, und denkst eigentlich, ja, oh, alles gut, ne? Kannst da schön mit Kreditkarte am Ende des Abends bezahlen, ja, nix da. Also ist tatsächlich immer noch so ein Unding. Nicht überall in Restaurants kannst du mit Karte bezahlen. Geht einfach nicht. Nö, wir machen nur Bar.
Das wäre ja auch zu schwer, die 1% Transaktionsgebühr einzupreisen. Gerade im Gastrobereich. Ja, egal, das ist ein ganz anderes Thema.
Ist halt einfach so. Also deswegen, wenn ihr essen geht, habt immer ein bisschen Bargeld dabei. Das ist gut.
Ja.
So. Mhm. Gut. Aber ich würd trotzdem mal ganz kurz diese Kartenlesegeräte bei den Arztpraxen, weil das ist so crazy, weil das ein technischer Fehler ist, ne? Das ist nicht irgendwie, wir haben jetzt irgendwie neue Karten eingeführt und deswegen funktioniert das nicht, oder die Lesegeräte sind zu alt und deswegen klappt das nicht oder so, sondern nee, diese Kartenlesegeräte, die haben einen technischen Defekt und deswegen können Karten die außer Gefecht setzen. Das ist so crazy.
Ja, alles, die zwei Begriffe Digitalisierung und Arztpraxen oder Gesundheitssystem.
Ja.
Zusammengeworfen ist ein Defekt. Ist funktional kaputt.
Ich leg noch eine Kirsche oben drauf.
Eine Kirsche oder eine Kirche?
Und Digitalisierung in Deutschland.
Oh, Entschuldigung, du hast natürlich vollkommen recht, in Deutschland. Ja.
Das muss nämlich eigentlich nicht so sein.
Nee, gar nicht. Also ich hatte ja letzte Woche, habe ich ja relativ viel mit Dänen zu tun gehabt, und der gute Lasse hat mir mal gezeigt, mit welchen, oder die haben drei Apps für Gesundheit, Government und hast nicht gesehen. Und damit, es läuft noch nicht alles rund, hundertprozentig rund, aber sie sind schon sehr viel weiter, als wir in 10 Jahren sein werden. Und das ist einfach mal Fact. Aber allein die Gegebenheit, eine digitale Krankenakte zu haben, ist schon sehr viel wert. Mhm. Und würde auch einfach dem Gesundheitssystem so viel Geld sparen, ja, aber das möchten wir im Land der Faxe und Nadeldrucker für Krankschreibungsdurchdrucke und whatever.
Ja, gut, die haben sich ja schon erledigt. Die haben sich ja schon erledigt.
Ja.
Die ist ja nicht mehr.
Ey, du weißt, was ich meine.
Ja. aber es ist wirklich, ja. Und diese Geschichte dann halt, wie mit diesen Kartenlesegeräten da, jedes scheiß Hardware-Device hier für unsere Arzt-Digitalisierung wird durch zig Tests geschickt und zertifiziert hier und dies und jenes. Und wie konnte man dieses Gerät überhaupt zertifizieren? Wie geht das?
Ja, da hat jemand gekannt hat, der es durchgewunken hat, und der hat jemand gekannt, der es wieder durchgewunken hat.
Und der hatte einen Neffen.
Ja. Ja, genau. Und der Neffe war verschwägert mit den Produzenten von den Geräten.
Ja, und der Neffe hat damals auf dem C64 schon. Der hat voll die Ahnung.
Giant Sisters gespielt.
Naja.
Unglaublich.
Also das ist.
Ja, von daher. Was willst du machen? Da steckt bestimmt irgendwo ein Startup dahinter. Mhm. Habe ich gehört.
Aber mal so Startup im Cast. Hip-Hop-Band.
Okay, DJ starten, DJ ab. Wie würdet ihr denn eigentlich, ich glaube, wir hatten schon mal kurz drüber geredet, Carsten, aber wie würdet ihr denn ein Startup definieren? Oder was macht für euch ein Startup aus? Wann ist ein Startup ein Startup?
Oder wie lange ist ein Startup ein Startup?
Erstmal, wann ist ein Startup überhaupt ein Startup?
Startup muss nichts mit IT zu tun haben.
Nein, das ist ja egal.
Erstmal.
Nö, nein.
Eine neu gegründete Firma mit Billardtisch im Büroräumen.
Okay. Oder auch Kicker, darf auch sein.
Alternativ Kicker. Ja. Fremdfinanziert, auf einer vermeintlich neuen Idee aufbauend.
Genau, okay, bin ich bei dir. Fremdfinanziert auch.
Ja, fremdfinanziert sehe ich noch nicht. Ah, okay.
Und halt dieser,
Ich sehe auch nicht neu gegründet.
Neu gegründet ist, jedes Startup ist eine neu gegründete Firma. Also
sehe ich nicht so, aber das erkläre ich gleich noch.
Okay. Also und bin ich schon mal sehr nah bei Carsten auf jeden Fall.
Dann halt irgendwas vermeintlich Neues. Also
innovativ Neues, ja. Innovativ. Was so noch nicht ganz so durchgedrückt ist.
Weil sonst wäre ja jede Dönerbude, die du aufmachst, ein Startup.
Genau. Marian, wie würdest du es definieren?
Also ganz klar Punkte, wo ich voll übereinstimmend bin, ist eine innovative neue Idee. Ne? Das ist ein wichtiger Punkt. Dann gibt's ist ein auch ganz
innovative
wichtiger Punkt
alte Ideen? Ich frage für einen Freund.
Ja, gibt es, weil du kannst ja auch eine alte Idee evolutionär.
Aber ist sie dann innovativ?
Neu. Na klar, kann das innovativ sein, wenn du da was Neues draus machst. Aber egal. Hierarchie ist ein ganz wichtiges Thema. Definition gibt's in einem Startup gibt's keine klassische Hierarchie.
Auch das Team einfach nicht. Der Menge der Mitarbeiter geschuldet. Die sind ja häufig jetzt noch nicht so Manpower stark.
Genau, das ist nämlich auch ein Punkt, der für mich für ein Startup zählt. Wir reden über ein kleines Team im Endeffekt.
Ne? Sie müssten bei der Höhle der Löwen aufgetreten sein?
Nein, auf gar keinen Fall. Ne? Aber für mich muss zum Beispiel ein Startup definitiv nicht neu gegründet sein. Das kann sogar eine Firma sein, die es seit 30 Jahren schon gibt. Und die mit einer neuen Idee und einem kleinen Team.
Das ist witzig. Ich hatte genau die Diskussion mit einem genau eben solchen Unternehmen kürzlich. Wo ich gesagt habe, euer Startup-Charakter, da meinten die, ja, nee, aber uns gibt's ja schon 30 Jahre. Und ich sage, naja, aber guckt euch doch mal an hier. Eben, das hat alles Startup-Flair, was ihr da mir erzählt habt gerade.
Genau. Und das ist für mich nämlich der wichtige Definitionspunkt, was ist ein Startup?
Wobei die haben gesagt, Startup, sie sind kein Startup. Sie haben sich dagegen verwehrt.
Doch. Ja, sollen sie sich dagegen verwehren, aber im
Endeffekt du weißt sind es besser.
Aber deswegen finde ich auch diesen Faktor Fremdfinanzierung, der ist nicht Startup-gebend, weil wenn die
binden sowieso nicht, aber bei Neugründungen ist halt diese Fremdfinanzierung häufig implementiert, weil.
Ja, sie ist häufig.
Es sei denn, du hast halt.
Das ist jetzt nicht die Definition.
Einen guten Daddy mit krass Eigenkapital.
Oder du hast halt eine Firma, die schon 30 Jahre existiert und du machst da mal eben irgendwas anderes auf einmal draus, ne, mit einem kleinen Team.
Okay, aber ich glaube, der größte gemeinsame Nenner, oder wo wir auf die einfachste Basis kommen, ist, dass wir uns einig sind, dass es um innovativ irgendwas Altes neu innovativ gemacht oder was komplett Neues Innovatives geht, was ein Startup dann ja so mit repräsentiert.
Darf ich euch mal kurz die Definition laut Wikipedia vorlesen?
Oh ja. Sehr gerne.
Ein Startup-Unternehmen, auch Startup-Unternehmen oder kurz Startup, ist eine Unternehmensgründung mit einer Geschäftsidee und hohem Wachstumspotenzial. Oft haben die Startups es dabei mit einer jungen und einem noch nicht existierenden Markt zu tun und müssen erst ein funktionierendes Geschäftsmodell finden.
Okay. So habe ich das für mich auch so ein bisschen verortet gehabt und abgespeichert.
Aber das
gehabt.
War das Wort, was mir eben gerade noch fehlte. Der Markt, der neue Markt.
Der noch zu erschließende Markt, Kopf. Genau.
Ja, genau. Das
hatte wir haben uns auch Innovationen, damit hatten wir es eigentlich drin.
Genau. Umso, ich fand es letzte Woche auf dieser LearnTech relativ befremdlich, als dann auf einmal ein junger Mann da auf der vermeintlichen Startup-Bühne bei seinem so, doch so hippen, ihr kennt das alle, 7-Minuten-Pitch, ne? 20 Slide, 20 Sekunden pro Slide. Ist eigentlich eine coole Sache, weil du bist gezwungen, dich nicht tot zu labern, was eigentlich ganz cool ist. Und sich da ein oh. Geschäftsführer, ja, flache Hierarchie haben sie auch, denn die haben nur 5 Leute. In dem
das sind ja nur 3, das sind ja nur 3 Slides per Minute. 3,6 Slides per Minute ist aber der Benchmark.
Das war 20 Slides und 20 Sekunden pro Slide.
Ja, ja, das sind 3 Slides per Minute.
Leute.
Nein. Wenn du 20.
Egal.
Du weißt, was ich meine. Naja.
Sorry.
Auch, ess deine Zigarette. aber wenn da jemand steht, von dem du genau weißt, dass er eigentlich nicht der CEO von einem Startup ist, aber er sich da als Startup mit eingebucht hat und dann eine Startup-Präsentation hält und sich als Startup verkauft. Und du genau weißt, er verkauft eigentlich nur Ware, die halt woanders kopiert. Frage ich mich, wo ist da der Startup-Charakter?
Ja.
Das hat mir da schon zu denken gegeben, ja. Aber die Ober-Startup-Chefin von diesem ganzen Projekt hat wohl komplett gefeiert, dass die jetzt auch, dass sie ein Startup mehr unter ihrer Dachverbandsgeschichte haben, obwohl sie kein Startup ist.
Oh, ein
zahltes
Mitglied.
So ungefähr. Ja, so hat sich ein bisschen angefühlt. Ich dachte mir nur, ich glaube, die Jugend würde sagen cringe. Ja? Mhm. Und das war der Moment, wo ich mich gefragt habe, wann ist ein Startup eigentlich ein Startup? Und das war definitiv der Fall von, ich bin kein Startup, verkleide mich aber als ein Startup. Und erzähle irgendwelchen Leuten, die eh keine Ahnung haben von dem, was ich mache, dass ich was komplett Innovatives mache, obwohl alles nur kopiert ist. Und ich fand es furchtbar. Von daher, okay. Ich wollte nur mal kurz euren Input haben.
Das haben wir aber schön knackig abgeschlossen, dieses Thema.
Ja, bevor wir hier aus der Zeit laufen und um mich wieder maßregelt, dass wir zu lang sind.
Ich maßregel doch niemanden hier. Ich habe hier gebrainstormt wie ein junger Gott.
Wie ein junger Startupler.
Als ob ich Venture-Kapital einstreichen wollen würde.
Venture oder Ventura-Kapital?
Ventura-Kapital, eindeutig Ventura-Kapital.
Ace Ventura-Kapital. Nein, ich habe eigentlich jetzt nur so aufs Gas gedrückt, weil ich die Hoffnung hatte, vielleicht noch meinen Pick der Woche seit 3 Wochen anbringen zu können.
Oh, dein Pick der Woche seit 3 Wochen. Was ist denn das für ein Pick der Woche? Im 22. Stock in Köln.
Ja, in diesen App. Ja, ich mache ja nicht.
Nap.
Es ist die App HealthFit. Was macht HealthFit? Es ist quasi auch eine Datenaggregations-App, die in einer, jetzt ist sie aus den Shownotes verschwunden.
Nach oben gewundert.
Die quasi die ganzen Daten aus der Health-Schnittstelle, die über deine Uhr geliefert werden, aggregiert, also aufbereitet und darstellt und du da sehr viel schöner die Möglichkeit hast, dir alles, ich sag mal, in Netto und Brutto darstellen zu lassen, nämlich du hast ja einmal die Werte, die du über Trainings generierst und du hast die Werte, die halt so im normalen Tagesablauf zustande kommen. Und das lässt sich über diese App sehr viel schöner darstellen, als über die Apple-eigene App machbar ist.
Ach so, also das ist nur eine Visualisierung, die quasi...
Genau. Mhm. Es aggregiert die Daten in einer sehr schönen Art und Weise. Und sehr viel schöner als das, wie heißen denn die, nicht Smava, Smava waren die Kreditleute.
Ja, hier Kreditrakete und
so. Ja, nee, ich meine aber eigentlich diese, wer ist denn diese Lauf-App auch mit S? Mensch, ich komme nicht auf den Namen.
Strava.
Das ist, genau, Strava. Diese App machen das ja auch ganz okay, aber ich muss sagen, dieses HealthFit macht das sehr viel schöner und gefälliger und vor allem ist es kein Abo-Modell. Das war das, was ich so charmant fand. Denn bei Strada und Co. hast du ja immer eine Monatsfee, die du zahlen musst. Und HealthFit kostet dich halt einmal 4,99 fertig. Und das finde ich sehr charmant.
Wobei muss man vielleicht dazu sagen, dieses Strava ist ja eigentlich auf dem Biking-Bereich hin optimiert. Das ist ja keine klassische Fitness-App in dem Sinne. Du kannst sie auch nehmen, um deine Spaziergänge zu monitoren, aber in erster Linie ist das ja für die Radl-Community entwickelt worden.
Ja, Strava. Du hast genau dieser Community-Faktor, ist glaube ich auch generell jetzt mal der Aktivität. Ich glaube, Aktivitäten machen die ja mittlerweile viel, nicht nur Radeln, sondern da kamen sie her, sondern aggregieren vieles und der Community-Faktor hinten dran, das ist da, steht da im Vordergrund.
Ja, du hast halt bei Strava auch so Features wie Streckenprofile, Routen, die du machen kannst. Ich hatte die mal, dann habe ich auf irgendeiner Radeltour, konnte ich mich dann mit allen messen, die diesen Streckenabschnitt gefahren sind.
Das hast du halt bei HealthFit nicht. Ja.
Nee, aber deshalb willst du eventuell Strava. Was mir dazu einfällt, ist, dass es eigentlich eh schwierig ist, weil gefühlt wie fange ich das an? Jeder Hersteller, jeder Produzent von Smart Home Health Produkten kommt ja jetzt mit einer mehr oder weniger vollständigen, kompletten Health App raus. Mhm. Bei Withings zum Beispiel ist mir das immer wieder aufgefallen. Ich habe eine Waage von denen, aber die wollen alle da.
Ist auch sehr gut.
Ja und nein. Sie liest halt viel aus, aber ich sehe schon, was du meinst, ist halt einfach generisch. Das ist einfach ein Überblick über alle Features. Und ist eigentlich auch genau das, was ich gerne hätte.
Ja.
Weil mich interessiert dann nicht, dass ich kein Withings Blutdruckmessgerät habe und so weiter und so fort. Das ist dann eben in der auf die eigenen Produkte optimierten App immer schwierig.
Genau. Und am Anfang war ich unterwegs mit der Apple Original App. Und dann habe ich mir auch mal dieses Strada-Dings da angeguckt. Auch okay. Dann habe ich mir die Withings-Waage und das Blutdruckmessgerät zugeregt und fand es auch sehr nett aggregiert. Und dann kam ich auf HealthFit. Und ich muss sagen, HealthFit hat aggregiert aus all diesen Geschichten echt am schönsten. Du kannst es am besten konfigurieren und darstellen. Und bei HealthFit hast du halt keinerlei Zubehör, ich sag mal,
Konventionen.
Interessen, da irgendwas hervorzuheben. Und
das auch, genau.
Auch diese App greift natürlich, also diese Withings-Produkte speisen ihre Daten ja auch in diese Health-Schnittstelle mit ein. Das ist ja das Kernstück bei iOS. Genau. Und da, also muss ich nur sagen, HealthFit ist eine sehr, sehr schöne Alternative, wo du halt nur einmal für die App bezahlst und kein Abo-Modell hinten dran hast. Das ist eigentlich das, was ich rausstellen wollte.
Finde ich sowieso immer viel, viel charmanter, wenn ich eine App einmal bezahle. Hey, und
genau. Ja, aber das ist ja der Trend momentan in der ganzen Softwareindustrie, dass du auf die Abos gehst. Schau nach Microsoft Office, schau nach Adobe. Da kriegst du bloß noch deine Lizenzmodelle. Das ist
ja klar.
Aber ich finde es witzig, dass
das ist ja als Adobe zum Beispiel ist ja auch so ein Friss oder Stirb. Ne? Ja, ja. Du hast keine Alternative als Profi. Du hast keine Alternative. Du bist auf diese Anwendung angewiesen. Kannst nichts anderes nehmen. Ja, und
lass mir Carsten mal seinen Gedanken ganz kurz zu Ende führen.
Nee, ja, nicht Gedanken, weil ich habe mir kürzlich was Vergleichbares, behaupte ich mal, runtergeladen. Fitness View. Und die macht vom Prinzip genau das Gleiche, wie du es gerade skizziert hast. Nur die haben halt auch so ein Abo-Modell. Und darum habe ich das nicht groß weiterverfolgt. Kam mir auch sehr umfangreich vor. Aber ich habe es noch nicht gelöscht, drum wusste ich jetzt so schnell.
Vielleicht ist ja HealthFit dann für dich ein Ansatz. Schau sie mal an. Ich kann es nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Das macht echt Laune und gibt einen schönen Überblick einfach. Also oder man kann sich so zurechtschubsen, dass man für sich die so aggregierten Daten auch angucken kann, wie man es möchte. Das war's schon mit meinem Pick der Woche.
Überlege ich, ob ich
das Monat
einen hinten drauf setzen sollte. Ich habe mir ein Widget installiert in meinem Browser.
Ein Widget im Browser?
Yes.
Und das nennt sich,
Language Tool. Kann man auch vermonetarisieren. Funktioniert in der Basisversion aber sehr gut. Und das ist so eine Alternative zur Rechtschreibprüfung, die man aus Word kennt. Und bei allen Multimedia, Social Media Einträgen, die du machst, haut die eine Rechtschreibkorrektur und zwar eine ziemlich umfängliche.
Das sollte ich mir auf jeden Fall mal installieren. Dann.
Obendrauf.
Und das ist nicht Grammarly, sondern das Ding heißt wirklich Language Tool. Ne?
Das heißt Language Tool, genau. Kannst du als eigene App haben. Und kannst du eben auch als
Browser, ja, denn ich sehe es hier schon.
Add-on in deinem Browser hauen. Und jetzt, so wie wir hier in unserem Google Doc zum Beispiel arbeiten, habe ich, also wir haben mindestens 9 plus Anmerkungen, die Language Tool mir hier vorschlägt. Aber der springt eben auch rein, wenn du bei Twitter was schreibst, wenn du bei Facebook oder anderen sozialen.
Geht's funktioniert auch mit Outlook?
Aber da hast du ja deine eigene. Als alleinstehende App installierst mit Sicherheit, wenn du Outlook Web benutzt, also Outlook Web, dann funktioniert es natürlich.
Gehen. Das ist klar.
Ja.
Ich habe es jetzt Outlook als App laufen, aber da ist manchmal die Rechtschreibkorrektur, gerade wenn du englische Mails schreibst, also ne, wenn du viel Englisch und Deutsch schreibst, das ist furchtbar. Ja.
Du musst ja das in deinem Original Outlook musst du dir das in deinen Optionen einrichten, dass du zweisprachig unterwegs bist. Also bei mir funktioniert das gut. Ja, also bei mir klappt das tatsächlich. Also das funktioniert
echt. Nee, in der Mac-App für Office ist es immer noch furchtbar manchmal.
Ach so, ach ja, du bist ja auf Mac. Und
ja. Muss ja auch genau. Auf Mac
funktionieren. Da sind wir wieder bei dem Punkt, warum für Business-Use-Case mit Microsoft Office der Mac nutzlos ist. Ich weiß, aber es ist halt echt so, ich kann...
Es ist stiefmütterlich behandelt, habe ich manchmal das Gefühl.
Richtig, genau. Also jeder, der mich fragen würde, ja, ich habe hier Company, bla bla bla, und hast ja nicht gesehen, wir überlegen Microsoft Office, aber wir nutzen komplett macOS, dem würde ich sagen, nein.
Nichts Microsoft Office. Wenn du Heiko treffen willst, dann sprich ihn auf seinen Prozessor an, aber nicht auf so Sachen. Damit
ist damit kostenlos. Das sieht gar nicht gut aus.
Danke für den Discast, ich rieb dich auch. Ach ja. Ja, liebe Hörerschaft, wir hatten ja im Teaser letzte Woche nochmal angekündigt, dass vielleicht unser NFT- und Kryptospezialist Belkan G. Dot irgendwas nochmal vorbeikommt, aber leider ist der verhindert, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt.
Kurzfristig leider.
Konnte ihn kurzfristig auch nicht nochmal ranholen, aber ich spiele jetzt auch keine Konzerte von ihm ein, das wäre jetzt auch all.
Nö, der soll mal wieder selber einspielen.
Der soll einfach mal wieder vorbeikommen, genau.
Genau. Das ist ein bisschen schade, weil es war wirklich sehr, sehr kurzfristig, dass er jetzt doch nicht dabei ist. Wir denken an dich, Belki. Wir denken an dich.
Lass dich nicht unterkriegen, Amsterdam, rauch nichts Falsches, ess keine falschen Kekse.
Ich hab's mir so verkniffen, Heiko, und du haust es raus.
Ja, natürlich. Ja. Noch hat er das Gefühl, vielleicht ist es illegal, wenn er das tut. Ja, im halben Jahr ist es dann auch rum. Aber das Thema heben wir uns für die nächste Woche einfach ein bisschen auf. Genau wie Fußballplätze aus Katar und anderen Themen.
Ich glaube, Fußball und Katar, da kommen wir gegen Weihnachten noch häufig genug dahin. Jetzt schauen wir uns erstmal die zweite Halbzeit von Deutschland gegen England an.
Was spielen die? Ach ja,
da war ja auch noch was.
Die spielen, hast du gesagt, was spielen die? Oder,
also, spielen die Hallenheimer Schach?
Nein, Fourth Boy.
Ah, okay, verstehe.
Halbzeit ist gerade 0-0 steht's, haben wir noch nichts verpasst, groß.
Sehr gut, ne? Carsten, lass dich bitte an diesen Spielfeldrand-Interviews nicht hinreißen, irgendwelche puren Fragen zu stellen.
Ich werde nein, ich bin am Spielfeld.
Er gibt sich große Mühe dabei.
Große Mühe.
Ich hab zum Abschluss so noch eine kleine Frage an euch. Wer braucht denn heute eigentlich noch ein DSL-Modem?
Jemand mit DSL-Anschluss.
Ja, aber jetzt mal so klassischerweise, was benutzen denn die Leute, wenn sie einen DSL-Anschluss haben? Ist doch heute echt so Standard, hat jeder zu Hause von seinem scheiß Anbieter wahrscheinlich sogar noch umsonst oder zum
meinst du ein reines Modem ohne Router dabei?
Richtig.
Ach so, ja, das ist aus der Zeit gefallen, Maja.
Ja, das habe ich jetzt auch gemerkt.
Ja. Warum wolltest du auf eBay noch ein altes 1892 EDSL-Modem verkaufen oder was?
Das ist viel, viel schlimmer, die Situation. Also, das muss ich einfach so kurz zum Abschluss, weil das ist nämlich mein Fundstück der Woche, wo ich gleich zu komme. Es gibt Anwendungsszenarios, bei denen du tatsächlich ein ganz normales Modem benötigst, nämlich wenn du eine Hardware-Firewall einsetzt oder ein anderweitig professionelleres Routergerät einsetzt, um, keine Ahnung, deine VPNs zu regeln.
Ja, verstehe ich. Auch wenn du eine demilitarisierte Zone haben möchtest und so weiter, ja.
etc. Und sowas geht halt mit einer Fritzbox nicht. Ist halt einfach so. Ja. Die Fritzbox ist in dem Funktionsumfang halt, ja, sie ist eine eierlegende Wollmilchsau, sie macht für jeden Hausgebrauch alles, was sie, was du brauchst, auch für kleine Büros, kleine Selbstständige und so weiter, hat die erstmal alles, was du brauchst. Aber sobald du halt ein bisschen professioneller unterwegs bist und ein bisschen professionellere EDV-Geschichten geht, dann ist, geht das halt nicht damit. Und so eine Fritzbox, die kann halt auch nicht eine Modem sein. Also die will immer selber ein Router auch sein.
Ne? Das darfst du auch sein. Du kannst ja alles andere ausschalten, oder? Kannst ja.
Nee, eben nicht. Das geht bei einer Fritzbox.
Konnte man auf jeden Fall mal. Weiß nicht, ob die neueren
das ging das vor langer, langer Zeit ging das mal mit den Fritzboxen, aber bei aktuellen Modellen, also schon seit 5, 6, 7 Jahren.
Ich schau mal, ob es bei mir funktioniert.
Dem User Herr First Connection. Ja.
Schon eine Ahnung. Und daraufhin habe ich echt mir einen Wolf gesucht, weil ich halt hier für meinen Anschluss tatsächlich, ich brauche ein klassisches DSL-Modem hier für meinen Anschluss. Das habe ich vorher nicht benötigt.
Okay,
ich war
jetzt, über Glasfaser.
Ja, ich war ja über
Warum rufst du nicht an? Vorher. Ich bin mir sicher, ich habe hier noch...
Warte.
Komm zum Punkt.
Bei so viel Vorspiel hatte ich keinen Bock mehr auf den Höhepunkt.
Ich war ja mit dem Glasfaser vorher angebunden und dementsprechend brauchte ich das alles nicht. Ne? Mein LAN-Kabel steckte halt in dem Kasten vom Glasfaser und in der anderen Seite in meiner Firewall fertig. Punkt. So, jetzt hast du hier so einen verfickten DSL-Anschluss und es gibt tatsächlich in ganz Deutschland ein einziges Modem, das du über die Anbieter bekommen kannst und das ist von der Firma Sixel, was halt dieses 250 Mbit Super Vectoring, so heißt das, unterstützt. Das ist aber nicht lieferbar und zwar schon seit 2 Monaten nicht und wahrscheinlich auch die nächsten 3 Monate nicht. Kranke Situation. Es gibt dann noch ein Gerät von Draytech, was du im freien Markt erhältlich hast, so, kostet so um die 150 Euro, 160 Euro für ein Modem, Alter. Ich bin noch nicht
krank. Naja, willst du jetzt hier Mitleid von uns haben, dass deine ausgefuchste DMZ und dein High-End-Security-Setup jetzt erstmal auf Eis gelegt ist?
Nein, das läuft gerade temporär, aber ist halt scheiße. Aber ich habe tatsächlich die letzten 2 Tage damit verbracht zu recherchieren, ob es denn irgendwas gibt, was man da benutzen könnte. Und der Geheimtipp kam tatsächlich in einem Administratorforum gestern. Und zwar gibt es von der Telekom ein...
Ich wollte gerade sagen, ein Speedport irgendwas.
Ja, genau. Die heißt die Digitalisierungsbox Basic. Wirklich jetzt, so heißt das Ding. Digitalisierungsbox Basic. Ist eigentlich ein kleiner WLAN-Router mit Telefon, der so für kleine Familien, Rentner und sowas gedacht ist. Weißt du, die halt 2, 3 Geräte und dann fertig. Ne? Ein bisschen WLAN reicht schon. Dafür ist das Ding gebaut und gedacht. Das ist aber das einzige Gerät in Deutschland, was VDSL 250 unterstützt und einen Modem-Modus hat. Das heißt, dieses Ding kannst du umschalten zu einem reinen DSL-Modem. Und das war meine Lösung, die ich gesucht habe, weil das Teil kostet zwischen 40 und 60 Euro. Mhm. Die Hälfte.
Wie lange brauchst du jetzt 5 Minuten, um das zu erzählen?
Ich gratuliere.
Ja, weil ihr mir ja immer wieder ins Wort gefallen wärt, sonst wäre ich innerhalb von einer Minute fertig gewesen.
Okay.
Ich habe hier, glaube ich, auch noch 5 Modem-Router rumliegen, die du...
Ja, die funktionieren aber alle nicht mehr mit aktuellen Anschlüssen.
Turbo-Vectoring-Bullshit hast nicht gesehen.
Genau.
Wir schließen es auf jeden Fall in unser Nachtgebet mit ein.
Absolut.
Die Telekom und ihre Digitalisierungsbox Basic.
Ja.
Schön, dass es sie noch gibt.
Danke. Ja. Danke für diesen Pick, Marian.
Danke dafür, genau. Ich bin froh, wenn ich hier WLAN im Airbnb habe.
Das ist aber tatsächlich ein kleiner Tech-Geheimtipp für kleine Unternehmen, die wirklich eine Langcom-Firewall oder Sophos-Firewall oder WatchGuard-Firewall oder was auch immer halt wirklich eine vernünftige Firewall einsetzen wollen und auch vor dem Problem stehen, ja scheiße, wir kriegen gar kein Gerät, was wir vernünftig davor setzen können. Diese Digitalisierungsbox Basic ist in Riesenstückzahlen verfügbar, zu kleinen Preisen. Das ist die Lösung. Das ist total geil. Könnt ihr nicht verstehen, warum ich das so abfeiere.
Doch, mir wird ganz, ganz warm ums Herz gerade.
Mir auch, bevor wir jetzt in Romantik dahinschmelzen, würde ich einfach sagen, wir machen für heute einen Deckel drauf, konfigurieren unsere Digitalbox. Gemeinschaftlich, ja, nehmen uns alle bei den Händen und haben noch einen schönen Abend.
Ich genau. Zurück genau in die so. DMZ.
Du sagst es, Carsten, ne? Paddy, Padu.
Wir haben euch alle lieb.
Bis schönen bald.
Abend. Ciao.
Das war der Gadgetfunk. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr hattet ähnlich viel Spaß mit der aktuellen Folge, wie wir das gehabt haben. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst doch gerne ein paar Sternewertungen bei iTunes, Spotify oder anderen Podcast-Plattformen. Der Gadgetfunk ist eine Produktion der Gadgetfunk Studios. Redaktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Häke. Produktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Häke. Ton und Schnitt Heiko Mempel. Also, ja, quasi fast immer. Neue Folgen gibt es dann auch fast immer mittwochs und zwar überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und jetzt lasst es euch gut gehen und bis bald. Servus und viel Zeit.
Oh, wow.